Liebes Elfstar-Tagebuch, wie lautet die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest?
42.
Nicht nur 42, sondern Folge 42.
Wow.
Ja, Folge 42, das ist ganz schön krass, ne? Wie lange wir das hier schon machen.
Ihr habt's echt drauf.
Und was behandeln wir denn so in dieser Folge, wo es um das Leben, das Universum und den ganzen Rest geht?
Natürlich das iPhone 15, was gestern vorgestellt wurde von Apple, haben wir ja alle gesehen, gehe ich mal von aus, auch unsere Hörer schon. Jeder, wir sind ja der absolute Apple-Fanboy-Podcast. Das ist natürlich gerade so eine Pflichtveranstaltung, das zu gucken. Auch wenn es vielleicht gar nicht so spannend ist oder gar nicht so spannend war, aber wir wollen ja jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der es noch nicht gesehen oder gehört hat. Habt ihr es denn auch gesehen?
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich.
iPhone 15. Was haben wir denn zu sehen bekommen? Ich habe heute mal so nur als kleine Introduction, da es gibt von Apple zwei Videos, einmal zum 15 und einmal zum 15 Pro. Interessanterweise ist es vom 15 versus das vom 15 Pro auf YouTube 47 Sekunden versus 4 Minuten. Und ich glaube, das sagt einem schon ganz gut, wie viel eigentlich Neues im 15er steckt und dagegen im 15 Pro. Das Einzige, was ich gesehen habe, was ich im 15 nicht Pro da hinzugekommen ist, ist die Dynamic Island, die ja schon im 14er nur im Pro war, aber die wird jetzt anscheinend aufs komplette Line-Up gespielt, was ja aus Entwicklersicht wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist und auch gut so ist. Dann weiß man, dass die ganzen zukünftigen Geräte wahrscheinlich alle die Dynamic Island kriegen werden und dass das auch ein Feature ist, was alle unterstützen werden.
Ja, fairerweise muss man sagen, dass das iPhone 15 nicht wirklich, also ich zumindest betrachte es nicht immer als ein neues Handy, sondern das Neue ist immer das Pro und das 15er kriegt quasi noch die Komponenten von dem Vorgängerjahr.
Ja, quasi so wie Apple das damals gemacht hat mit dem iPhone 11 und dem 10R, ne? Und da war es ja auch so, dass das 10R war ein neues Modell, was aber eigentlich nur wie so ein 10S war. Also mit alter Technik drin. Noch nicht mal wie ein 10S, sondern hat einen schlechteren Bildschirm, glaube ich.
Ist ja auch jetzt immer noch so, oder? Der 15er hat ja immer noch kein, wie nennen Sie das? Dieses 120 Hertz Display hat es ja immer noch nicht.
ProMotion
heißt das? ProMotion, genau. Genau. Und das bleibt ja weiterhin den Pros vorbehalten. Und die haben ja jetzt auch, also die haben ja immer ihre Fachbegriffe. Der 15er hat ja so Super Retina XDR Display oder so und der andere hat ein Extreme irgendwas Display. Also irgendwie noch farbmäßig, glaube ich, besser und auch helligkeitsmäßig besser. Aber trotzdem, die bringen ja auch in die 15er immer ein paar neue Sachen. Zum Beispiel ist der Bildschirm heller geworden. Natürlich ist der neue Anschluss auch dann mit dabei.
Endlich, ne? USB-C. Also Ich habe so viele Geräte mit USB-C, dass wenn ich in Urlaub fahre, tatsächlich eigentlich nur noch ein USB-C-Kabel zum Laden mitnehmen muss und dann Laptop und Switch und Firmentelefon und sowas alles laden kann. Evercade. Aber das Einzige, was ich nicht laden kann, war immer das iPhone und die AirPods. Die brauchten immer noch ein Lightning.
Ja, Apple TV Remote und AirPods Max bei mir noch.
Ja, Apple TV nehm ich selten mit in Urlaub.
Ich nehme es tatsächlich mit.
Hättest ja auch einfach einen Qi-Charger an USB-C mitnehmen können und dann hättest du ja schon jetzt nur mit USB-C laden können.
Naja, ob ich jetzt einen Qi-Charger mit USB-C mitnehme oder ein USB-C zu Lightning Kabel, ist dann auch egal.
Nee, aber ich sag ja, mit dem Qi-Charger kannst du die Apple Watch oder naja, die Apple Watch nicht, aber du kannst die AirPods laden, nee, und das iPhone.
Meine nicht.
Ach, du hast noch die ganz alten.
Nein, ich habe ich hab die AirPods, aber ohne das kabellose Ladegehäuse.
Ja, und mein Apple TV Remote, das geht auch nicht mit G-Charge.
Anyway, auf jeden Fall USB-C kommt jetzt in die iPhones, das ist ja immer schon ein erster Schritt, und auch ins in die AirPod Pros.
Genau, AirPod
Das sind die mit Geräuschunterdrückung.
Genau.
Was man dazu noch hinzufügen muss, ist, dass die iPhone 15 nur USB-C haben, aber mit USB-2-Geschwindigkeit, was ganz schlecht ist, mit 480 Mbit. Und die Pro-Geräte haben USB-3-Geschwindigkeit mit 10 Gigabit.
Aber nur mit optionalem Kabel.
Ja, genau. Ja. Das Kabel, was dabei liegt, funktioniert nämlich nicht oder funktioniert nur mit USB-2-Geschwindigkeit.
Ja.
Nur mal als Hinweis, von Apple kosten diese Kabel, ich glaube, 1,5 Meter 79 Euro und
wow. 3
Meter 100.
Thunderbolt-Kabel, oder?
Ja, ja, Thunderbolt-Kabel, aber trotzdem, also wirklich stattlichste Preise. Ja,
also USB-3-Kabel sind nochmal günstiger als Thunderbolt-Kabel.
Ja, ja, die kriegt man ja auch überall.
Ja, ja. Nee, aber die Frage ist halt wirklich, wer braucht solche Geschwindigkeiten? Also ich kann es verstehen, dass das nur auf dem Pro-Gerät ist. Ich find's ein bisschen lächerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es teurer ist, ein USB 3 dort einzubauen statt USB 2. Ich kann jetzt verstehen, dass man das als Marktsegmentierung machen möchte. Dann hätte ich mir aber eigentlich Thunderbolt im Pro erwartet und USB 3 im normalen. Es gibt ja inzwischen, glaube ich, sogar schon USB 4, oder nicht? Als Standard.
Ja.
Früher, also gerade bei den Macs, da ist Apple ja häufig ganz vorne mit dabei, was so Implementierung von neuen Standards angeht. Dass sie jetzt beim iPhone, selbst wenn man im iPhone Pro so hinterherhängt, finde ich ein bisschen lächerlich, aber wie gesagt, es brauchen, glaube ich, ganz wenige, dass die mal schnell Daten runterziehen müssen von einem Gerät.
Die haben ja USB-C mit erfunden, ne? Also die wollten ja ein USB, was sich beidseitig machen lässt. Und dann haben sie es ja auch mit dem ersten MacBook damals richtig gepusht. Das hatte ja nur USB-C-Anschlüsse, was damals schon richtig krasses Novum war.
Und das habe ich immer noch.
Ja.
Bin da sehr glücklich mit.
Ja? Ah, cool. Auf jeden Fall ist es einerseits überraschend, andererseits, also sie erklären es ja damit, dass sie im neuen A17 Pro Chip, das im iPhone 15 Pro enthalten ist, interessanterweise übrigens mit einem Pro diesmal und nicht mit Bionic, dass sie dann extra USB 3 Chip verbauen mussten. Und das ist sozusagen die Erklärung. Die bauen ja in die iPhone 15s jetzt immer den Prozessor vom letzten Jahr ein. Und da ist dieser Chip eben nicht mit dabei. Und das ist so die Erklärung, warum es nicht schneller sein kann als der Lightning-Anschluss, was ja genauso schnell ist wie USB 2 jetzt.
Ja.
Bevor wir jetzt noch zu den Anschlüssen springen, weil wir sind ja jetzt bei USB-C noch gewesen. Was interessant ist, ist auf jeden Fall, was mir gestern in der Keynote nicht aufgefallen ist, es wird jetzt eine Powerbank-Funktion geben. Und zwar kann man bald über den USB-C-Port seine AirPods und die Watch laden.
Ja.
Okay, USB-C auf USB-C-Kabel dran und dann lädt
es. Ja, genau, das haben sie ja gesagt, dass man die AirPods laden kann, also als sie die AirPods vorgestellt haben. Interessant wäre es mal zu sehen, ob man auch andere Geräte dran laden kann. Aber also so ein Telefon hat ja nicht so eine große Batterie, dass ich damit jetzt unbedingt, keine Ahnung, meine Evercade oder sowas zwischendurch aufladen möchte oder mein MacBook.
Ja. Ist, glaube ich, so eine Notfalllösung, ne? Du bist unterwegs, du willst irgendwie noch einen Podcast hören und deine Kopfhörer sind leer.
Aber ist euch das schon mal passiert, dass der Kopfhörer leer war? Also selbst
bei mir schon oft.
Ja, bei den AirPods, ja.
Also bei mir, ich meine, meinen AirPods eigentlich nie. Also eine meiner Woche fängt das Ding an zu leuchten rot und dann hänge ich es ran.
Du hast keine Geräuschunterdrückung, oder?
Richtig.
Ja, ich glaube, das frisst ziemlich viel Akku. Vermute ich mal.
Aber eins kann ich sehr sagen, auch wenn das jetzt noch offen ist, ob da andere Geräte unterstützt werden. Ich glaube fest, es wird nicht. Man kennt Apple bei sowas. Ich bezweifle es.
Ja. Ich denke, also manchmal ist Apple schon so, dass wenn bestimmte Standards eingehalten werden, dass sie das dann schon umsetzen, aber nur wenn man irgendwie ganz die neuesten Standards irgendwie einhält oder so.
Ja, und wenn sie sicher gehen können, dass die Geräte sich korrekt verhalten. Also du willst ja, was du auf keinen Fall willst, ist, dass irgendwie ein wildlaufendes USB-Gerät den iPhone-Akku leer saugt, weil das meint,
genau,
das wäre irgendwie wichtiger. Ne? Und da natürlich bei der Watch und bei den AirPods, da hat Apple das unter Kontrolle. Die wissen, dass es jetzt eine AirPod, die angeschlossen ist, und können dann da ein bisschen Strom reinpumpen, aber sicher gehen, dass das iPhone immer noch Strom hat. Und das könnten
gut, sie aber da kann man ja auch wieder mit der Bevormundung agieren, dass ich sagen kann, ich kann mit meinem Akku ja machen, was ich will. Beim
ja, aber MacBook du willst ist ja auch
aber von 100 ja bis 50% lässt er dich ja laden und dann irgendwann hört er dann auf und sagt, jetzt gebe ich dir nicht mehr Strom aus dem MacBook raus, wenn du Sachen aufladen willst.
Stell dir vor, du schließt eine Powerbank an dein iPhone an und die Powerbank lädt sich von deinem iPhone auf. Also ich kann das Argument schon verstehen. Das willst du ja dann in dem Fall eben nicht haben, weil du, also wenn ein Nutzer, ein normaler, ich sag mal so ein Otto Normalverbraucher einfach so ein USB-Gerät anschließt, geht der erstmal von irgendwas aus. Und es kann ja sein, dass das sich eben als etwas anderes ausgibt, weil eben der Standard, deswegen, das meine ich auch mit Standards, weil der Standard nicht eingehalten wurde vom Gerät oder so.
Apropos Standard, USB 3 ist von 2008.
Ja, das ist, also USB 3 ist auch wirklich alt.
Ja.
Und USB 4 ist ja auch quasi Thunderbolt. Also, soweit ich weiß, ist USB 4 ein Standard, der viele optionale Sachen hat. Und Thunderbolt ist quasi USB 4, wo die optionalen Sachen required sind.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja. USB 4 wäre von 2019. Also, das hätte ich schon erwartet.
Das wäre schon. Gut, es gibt ja auch USB 3.1 und 3.2. Die gab es ja auch noch dazwischen.
Falls ihr auch nochmal den Use Case, den Apple schön präsentiert zu USB-3-Geschwindigkeiten und was man damit machen kann, ist, glaube ich, auch in dem 15 Pro-Video, was wir verlinkt haben, diese Introduction-Videos, wo Apple mit einem Mitarbeiter, so der dich so mit durchführt und dann an ein Filmset führt. Und dort wird auch gezeigt, dass man das iPhone direkt an eine Festplatte anstecken kann, sodass man 60 Frames, 4K, ProRes direkt auf Festplatten sozusagen geil speichern kann. Und da war, das ist zwar ein Use Case, den hat vielleicht ein Filmproduzent.
Nee, ich hatte ihn. Selbst ein Filmproduzent hat den nicht. Der nimmt dann eine Red-Kamera. Also,
Apple hat irgendwie herausgekriegt,
dass
du in deinem iPhone jetzt Filme drehen kannst.
Chiat hat den Use Case. Erzähl.
Also, ich hatte ihn, als ich in Japan war, ich hatte 128 Gigabyte, ich habe ein 128er iPhone und ich habe halt viel in 4K gefilmt und ich hatte immer das Problem, ich konnte nie länger als anderthalb Stunden am Stück irgendein Event filmen. Zum Beispiel an Halloween oder so, weil dann mein Speicher voll war. Deswegen musste ich immer so 10 Minuten filmen, aufhören zu filmen. Und ich hätte ganz gerne einfach eine SSD-Festplatte mir gekauft, per USB angeschlossen und boom, Problem gelöst. Aber dafür ist der Anschluss einfach zu langsam und jetzt geht es halt. Und das, also ich finde das schon geil. Und also ich würde es verwenden können. Das ist, also ich kann, das ist auch ein Geldargument, weil ich kann dann wirklich so ein 128er Modell kaufen, anstatt irgendwie 200, 300 Euro mehr zu zahlen für irgendwie 200 Gigabyte mehr Speicher und kann mir 4 Terabyte SSD-Festplatten dafür kaufen zum selben Preis.
Mhm.
Und es macht halt schon einen Unterschied.
Ja. Aber du kannst halt auch nur, um dann Videos damit aufzunehmen. Also du kannst natürlich andere Sachen damit machen, aber es ist jetzt nicht so wie eine extended Festplatte, die am Mac hängen hast, die dann immer dran hängt. Ne? Das wirst ja, also kannst du schon machen am iPhone, aber ich glaube, das will man nicht.
Ist ja, genau, ist ja auch ein bisschen seltsam. Aber wenn du halt filmst, dann hast du meistens also ich habe auch so ein, wie heißen die Dinger?
Oh, ob der.
So ein Gerät,
was ob ist der stabilisiert. Ob der Dritthersteller-Markt wohl schnell so ein iPhone-Breite und dicke Speicher rausbringt, die man einfach permanent unten dran lässt.
Wenn es nur für Video geht, wird das wahrscheinlich kaum sich verkaufen. Aber wenn es für alles andere gehen würde, dann wäre das bestimmt voll der Knaller.
Ja.
Was ja auch also noch ein Knaller war, ist ja, dass ja das iPhone 15 Pro jetzt in Titan da ist und das Space Grade ist da. Da hat Apple wieder ordentlich in der Trommel gerührt. Also, weiß nicht, habt ihr das? Wie findet ihr das?
Also, ich habe Kollegen von mir haben das iPhone 14 Pro. Und ich finde das halt einfach zu schwer. Also, ich habe ja jetzt immer noch das 10R Aluminium und ich finde das vom Gewicht her gut. Könnte auch ein bisschen schwerer sein, aber nicht viel schwerer. Und dieses 14 Pro, wenn ich das dazu gleich an der Hand nehme, finde ich schon heftig. Und wenn Sie jetzt ein Material benutzen, was leichter ist, bei ähnlicher Stärke, das ist ja Titan, dann ist es schon cool. Dass Sie da sagen, Space Grade, weiß ich nicht, finde ich
ja, das muss ich halt Premium anhören, ne? Ja. Das ist ja das Pro. Das darf ja nicht sein, dass das Pro irgendwie. Ich meine, also ich finde vom Aussehen her, also meine ehrliche Meinung, wirkt es irgendwie zwar mehr Premium, aber irgendwie auch ein bisschen unschöner. Also
weil es nicht so geglänzt oder warum?
Ja, es muss nicht glänzen, aber also ich meine, es gab ja auch das iPhone 5 zum Beispiel, das hat ja auch nicht geglänzt. Das sah meiner Meinung nach richtig geil aus. Das ist, keine Ahnung, vielleicht liegt es an der Textur, die darauf gemacht wurde, wo sie sich anscheinend auch viel Mühe gegeben haben. Aber zumindest auf den Renderings, also mir gefällt es vom Aussehen her weniger. Vielleicht liegt es auch an den Farben. Mir irgendwie zu dunkel, vielleicht zu wenig bunt. Jedenfalls finde ich es trotzdem geil, dass es leichter ist. Also ich habe einen 14 Pro und du hast völlig recht, das ist schon, fühlt sich schon schwer.
Wie groß ist denn der Unterschied vom 14 Pro Max zum 14 Pro, 15 Pro Max zum Beispiel? Oder vom 14
Max
Pro
Max weiß ich nicht, aber ich glaube so 10% leichter ist, so 21, 23 Gramm oder so habe ich irgendwo gelesen. Und das sind also 200 Gramm zu 180 so ungefähr.
Also gut, auch Dauer, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die Welt. Also ich bezweifle, dass man das groß merkt.
Ich glaube auf Dauer mehr. Also wenn du zum Beispiel ein Video filmst, dann merkst du das auf Dauer, glaube ich schon. Oder du hältst es ja dann in die ganze Hand. Naja, jedenfalls ist es leichter geworden. Übrigens Key Charging, also Apple hat mit, glaube ich, den Key 2 Standard entwickelt, oder Qi. Trotzdem unterstützen die Geräte nur 7,5 Watt beim Aufladen. Also da wurde nichts erhöht, obwohl auch in den Gerüchte, in der Gerüchteküche es hieß, dass es 15 Watt werden sollen.
Ja. Ansonsten, ich meine, sie bereiten die Welt natürlich auch noch so ein bisschen vor auf ihr nächstes großes neues Gerät, die Vision Pro. Dass man jetzt mit zwei der drei Kameras in den Pro-Geräten auch so stereoskopische Videos aufnehmen kann. Spatial Videos nennt es ja. Ja, es müssen sie, glaube ich, machen, damit, um dieses Feature noch ein bisschen zu pushen für die Vision Pro, wenn sie ja wirklich Content für generieren wollen. Ne? Also du kannst ja nicht, glaube ich, nicht erwarten, dass alle Leute die ganze Zeit mit der Vision Pro durch die Gegend laufen, weil sie Video aufnehmen wollen und dann das hinterher zu betrachten. Deswegen ist es schon sinnvoll, das auch mit anderen Geräten aufnehmen zu lassen. Vor
allem können jetzt ja schon die Kundschaft Videos vorproduzieren für den Vision Pro Release dann. Und dann hat man gleich genug Content auch.
Ja.
Was ja, glaube ich, nicht schlecht ist. Weil auch wenn man ihn jetzt wahrscheinlich nicht wirklich betrachten kann auf dem Gerät, aber man kann ihn aufnehmen.
Ja, ich frage mich, wie gut das ist, weil die zwei Kameras, die sind ja so 2 Zentimeter voneinander entfernt grob. Und du brauchst ja für gutes Wahrnehmungs-, also 3D-Wahrnehmungsvermögen brauchst du möglichst welche, die mehr Abstand zueinander haben. Und auch je weiter weg das ist, was du filmst, muss es wieder
mehr. Ja, das hängt ja so ein bisschen von der Brennweite ab. Ne? Also du hast ja bei, wenn du so eine Normalbrennweite hast, also 50 mm bei Kleinbild, dann sollten die so weit auseinander sein wie die Augen ungefähr, die Kameras. Ich glaube, dadurch, dass ja die Kameras deutlich kleiner sind als Kleinbild, und die Brennweite auch deutlich geringer ist, kann es schon funktionieren. Also bei GoPro haben das viele Leute gemacht, dass sie einfach zwei GoPros aneinander geschnallt haben und es hat gut funktioniert.
Also 3D-Eindruck kann ich mir gut vorstellen, aber die zeigen ja, also für die Vision Pro brauchst du ja nicht nur 3D-Eindruck, so willst du ja auch drumherum laufen können und so andere Perspektiven sehen. Und also auch in dem Video, wo sie es gezeigt haben, das ist aus meiner Sicht auch völliger Fake, da sind sie so wirklich 90 Grad von der Seite links bis so vorn drauf Ansicht und man konnte die ganze Zeit quasi alles sehen, du konntest von links halt, keine Ahnung, ein Gesicht von der rechten Seite sehen und dann, wenn du vorne warst, von vorne. Und das kann ja nicht sein.
Das kann nicht funktionieren.
Deswegen. Und deswegen, also auch die Vision Pro kann das eigentlich nicht komplett machen. Auch da haben sie es immer wieder so gezeigt, als wäre es so. Aber der Vision Pro, die hat ja, die nimmt ja noch zusätzlich mit LiDAR und was weiß ich was alles. Vielleicht kann die irgendwie ein bisschen doch mehr. Keine Ahnung.
Aber sie kann nicht von links ein Foto im Gesicht aufnehmen und das von rechts dann zeigen.
Ja, das eigentlich auch nicht. Das müsste es dann per Computational irgendwie, also quasi sowas wie Midjourney oder so, müsste es in Videos quasi verwenden, um irgendwie historische Daten zu verwenden, um das zu ergänzen, aber dann kann es ja nicht echt sein. Nee. Zumindest die, also in der Demo für die Vision Pro, da saßen ja anscheinend die Leute drin, die sind ja drumherum gelaufen, die meinten ja, das hat sich wirklich echt so, sah wirklich so aus, als könntest du von der Seite gucken. Ich kann mir vorstellen, dass diese Videos nicht mal mit der Vision Pro aufgenommen wurden. Aber wir werden sehen.
Mit so einem Setup wie in Matrix früher, wo so 20.000 Kameras hängen.
Ja,
kommen wir mal zu einer der weiteren auffälligen Änderungen am Gehäuse von den neuen iPhones. Es gibt keinen Ringer-Switch mehr.
Nur den Pros.
Bei den Pros, genau. Also im ersten iPhone gab es ja an meiner Seite so einen kleinen Schalter, mit dem man das Gerät leise schalten kann. Das ist jetzt weg. Stattdessen ist dort ein Action-Button, wie bei der Ultra. Leider nicht in Orange, wie bei der Ultra.
Ich finde das ja mega gut, weil ich habe diesen Ringer-Switch. nie benutzt. Ich habe den, pack's auf dem iPhone aus, dann mache ich den auf Silent und dann benutze ich den nicht mehr. Ach nee, und doch, ich benutze ihn vielleicht 2-3 Mal, um zu dieses haptische Feedback, was ganz nett ist, einmal zu spüren und dann mache ich es wieder.
Als Fidget-Toy oder was? So als Fidget-Toy.
Ja, genau, so als das, genau, als Fidget. Das geht jetzt vielleicht den paar Leuten ab, die da rumgefidgetet haben.
Ja, nee, ich hab's ja aber immer, ja. Ich hab's ja immer gehasst, wenn ich mal meine Hülle rausgenommen habe und es immer beim Rausnehmen wieder umgeswitcht ist auf nicht lautlos und dann ich wieder eine Hülle dran gemacht habe und dann habe ich nicht gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr lautlos bin. Das war immer der einzige Fall, wo ich es überhaupt hier umgestellt habe. Und das ist mir schon öfter passiert.
Ja, Hülle. Ich bin seit dem ersten iPhone benutze ich keine Hülle.
Krass.
Außer,
hast du dann immer?
Außer wenn ich das Gerät am Fahrradlenker montiere, dann habe ich so eine Quadlock-Hülle, ne, zum Festmachen.
Wie oft hast du dir denn die Spider-App schon runtergeladen?
Nullmal.
Das ist aber wirklich.
Genau, also tatsächlich, das erste iPhone, das ist irgendwie nach 4 Jahren bei einem Konzert von der Band Die Schröders runtergeknallt. Ich habe es nach dem Konzert wiederbekommen, weil der Security-Mann hat es gefunden und es war immer noch intakt.
Stimmt, die Geschichte hast du schon mal hier
erzählt. Das iPhone 4 hat ein Kumpel von meinem Bruder runtergeschmissen, die Versicherung hat es bezahlt. iPhone 5 hatte ich, 5S hatte ich, 6 hatte ich, 6S hatte ich und jetzt das 10R und bei denen war noch nie irgendwie was am Display kaputt oder so.
Also eine Freundin von mir hatte auch iPhone 5 vom 2. Stock auf Stein fallen lassen. Und da ist auch gar nichts passiert. Ja, also da konnte man nicht mal richtig Kratzer sehen. Das war echt erstaunlich.
Bei mir war iPhone 5 aus, jemand hat mich auch so ein bisschen unvorsichtig angestupst, Handy aus der Hand gefallen, Displayseite zum Boden gefallen, zack, sofort kompletter Displayschaden. Ja.
Aber das ist so ein bisschen die Frage, weil will man bei diesem Gerät eine Hülle drum haben oder nicht? Weil das gibt's ja nur in hässlichen Farben oder in langweiligen Farben.
Ja. Meine Frau holt sich zum Beispiel immer eine durchsichtige Hülle.
Ja, das ändert dann aber nichts an den hässlichen Farben. Also, wenn man sich mal das Nicht-Pro anguckt, das gibt's halt in so einem coolen Gelb, das gibt's in Grün, in so. Aber
genau.
Und das Pro, das gibt's in Grau, helleres Grau, so ein Mittelgrau und so ein Grau mit Blaueinstich.
Genau.
Ist mir auch ein Rätsel, also, warum da einfach mal keine knalligen Farben kommen, weil Leute würden, ich glaube auch Leute, die nicht das Pro-Gerät haben wollen, weil sie sagen, es ist zu teuer, die sagen, oh, aber ich will das Rote haben. Ja, die kaufen dann genau sowas, weil sie sagen, ich will das Rote haben.
Ja, ich würde das Rote kaufen oder das Gelbe. Ich habe jetzt auch
ein großes, das ist eine Differenzierungsfrage. Ich glaube, man merkt dann quasi, okay, das ist jetzt nicht die knallige Farbe, dann muss es ja ein Pro sein, so in dem Sinne. Weil man soll ja von Weitem sehen können, dass du ein Pro-iPhone hast.
Ja, aber das siehst du ja an den Kameras. Das war ja auch immer dieses Ding, was sie, bei den Chinesen ist es immer ganz wichtig, dass man sieht, was man das Neueste hat. Was ja auch schon an den neueren iPhones ein bisschen schwierig ist, die dann zu verkaufen, weil man sieht den Unterschied nicht mehr. Frage, ob das immer noch so ist, aber ich denke mal schon fast.
Ja,
jetzt, bevor wir es wieder verlieren, lass uns noch mal ganz kurz den Action-Button zurückkommen.
Genau.
Weil man kann 9 Sachen damit machen. Und zwar einmal kann man eine Kamera-App festlegen. Man kann einen Shortcut festlegen, was sowieso dann alle Türen und Toren öffnet, dass man eigentlich alles mit dem Ding machen kann. Man kann ihn wie früher muten lassen. Man kann Flashlight anmachen. Man kann Fokus einstellen. Irgendwas translaten. Weiß auch nicht genau, wahrscheinlich irgendwie Translate-App aufrufen, eine Voice-Memo starten, Magnifier, also die Kameralupe aufmachen und irgendwelche Accessibility-Funktionen aufrufen.
Ja, interessant wird es, kann man eine Sache drauf machen? Oder kann man zum Beispiel sagen, einmal klicken macht Kamera, Doppelklick macht Mute? Das wäre halt interessant.
Wollte ich auch gerade fragen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es standardmäßig so eingestellt ist, dass es bei einem Klick den Mute ausmacht und bei Long Press den Mute wieder einschaltet. Mhm. Oder andersrum. Jedenfalls gibt es diese 2 schon mal. Ich weiß nicht, ob man die 2 auch einstellen kann. Kann sein, dass 1 immer muten ist weiter und das andere einstellbar.
Ja. Also ich kann es euch sagen, ich habe ja die Ultra Watch und das Einzige, was ich bei der Ultra Watch angemacht habe, ist das Flashlight, was ganz nützlich manchmal ist. Dass wenn man, gerade beim Fahrradfahren finde ich immer ganz cool, das wissen die viele Leute gar nicht, das Flashlight kann man ja auch auf Blinken stellen. Und wenn man kein Fahrradlicht hat oder wenn man nur gesehen werden will, also es ist jetzt nicht wirklich ein Licht, dass man zum Scheinen, zum Sehen, selber sehen mal nehmen kann. Aber wenn man gesehen werden will, weil man hat ja den Arm so auf dem Lenker und ja, da, Leute da sehen,
musst du,
Autos sehen das schon.
Das müssen wir unseren Zuhörern in Deutschland sagen, dass das in Deutschland nicht der Straßenverkehrsordnung entsprechen würde, weil du keine blinkenden Lichter am Fahrrad fest montiert
haben darfst. Ja gut, aber du siehst so viele blinkenden Lichter da draußen.
Ja, wenn du, die darfst sie an der Kleidung montieren, du darfst sie nicht am Fahrrad.
Im Notfall. Wenn unsere Zuhörerinnen, wenn ihr Licht gerade ausgefallen ist, weil ihr Akku leer gegangen ist oder so, kann man das im Notfallbehelfmäßig verwenden. Besser als nichts.
Besser als nichts, ja. Ja, dann ich glaube, mit dem iPhone 15 Pro sind wir durch. Das iPhone 15 Pro Max, wo ich ja vermutet hätte, die würden das jetzt das Pro Max Ultra benennen, aber haben sie nicht gemacht. Das hat jetzt einen kleinen Unterschied bekommen. Es gab es ja schon früher, dass die Plus-Modelle von den iPhones Unterschiede hatten zu den Nicht-Plus-Modellen wegen der Größe. Häufig war es, dass die Kamera besser war. Und wie soll das anders sein? Beim iPhone Pro Max ist die Kamera besser oder jedenfalls anders als beim iPhone 15
Pro. Die ist zoomiger geworden.
Genau. Apple spricht
zoomt von jetzt mehr.
120 mm Brennweite. Das möchte ich ganz stark bezweifeln. Ich nehme mal an, dass die 120 mm Brennweite auf Kleinbild-Äquivalent meinen. Weil so eine große Brennweite würden sie nicht in so ein kleines Gehäuse reinbekommen.
Nee,
ich
das
glaube sicher, dass es
technisch läuft, weiß ich auch nicht, aber in diesen iPhone Introduction Videos, da nehmen sie dann so eine Zeichnung von einem großen langen Objektiv, aber
genau,
und wahrscheinlich werden sie es technisch auch wieder hinfaken, wie mit dem.
Ja, du kannst Brennweiten nicht 100%, aber einigermaßen auf die Sensorgröße umrechnen. Also wenn dein Sensor ein Drittel kleiner ist, dann kannst du eine Drittel kleinere Brennweite nehmen und hast trotzdem ein Blickwinkel wie bei einer Großmalweise. Also wenn du, keine Ahnung, ein Drittel kleineren, hast du 100 mm Brennweite in Wirklichkeit bei Kleinbild, hast einen Sensor, der ein Drittel kleiner ist, dann brauchst du nur 66 mm Brennweite, um halt ein Bild zu machen, was sonst bei 120 mm Brennweite entstehen würde. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch.
Also ich kenne mich nicht aus, aber gezeigt haben sie auf jeden Fall, dass sie es irgendwie mehrfach, das eintretende Licht mehrfach spiegeln, damit sozusagen das Licht länger wandern muss.
Genau, damit der Abstand zwischen Linse und Sensor größer ist.
Okay, verteilt sich das dann
nicht? Was man dazu sagen muss, was ich gesehen habe in der UI, es gibt jetzt nur noch, so wie, also vorher gab es auf dem Pro Max eins, also einfach, zweifach und dreifach Zoom. Jetzt gibt es nur noch einfach, zweifach und fünffach dann. Also es gibt dann kein Dreifach mehr auf dem Gerät. Was dann natürlich vielleicht auch dann, ich glaube, ich, also wie gesagt, die Hardware-Stufen, diese zwischengerechneten Stufen gibt es dann immer noch. Aber ja, es wird auf jeden Fall, wenn man, sage ich mal, dreifache Zoom haben will, dann ist man auf der zweifachen Linse mit digitalem Zoom, was Quatsch wäre. Also ich versuche das immer zu vermeiden, weil das kann man dann nachträglich auch selber mit dem Bild machen.
Ist es der zweifache
digitalen
Zoom oder ist es dann das fünffache rausgezoomt?
Wenn du rauszoomen kannst du dann nicht.
Nee.
Muss schon die zweifache mit digitalen Zoom sein.
Stimmt.
Aber Apple macht beim digitalen Zoom ein bisschen mehr Kram, als du hinterher machen kannst. Also du kannst nicht einfach normales Bild machen ohne digitalen Zoom und das, was Apple mit einem digitalen Zoom machen würde, nachträglich machen, weil die durch mehrere Bilder und sowas da ein bisschen Kram machen, die mit Informationen, die du hinterher nicht mehr hast. Aber eigentlich hast du
interessant.
Nicht. Eigentlich hast du nicht. Ja, das ist quasi das iPhone, ne?
Ja, wir haben aber noch, weil wir haben den Chip angesprochen und man hat auch in der Keynote gesehen, dass Apple auf jeden Fall mehr Wert legt auf Gaming. Das ist ja jetzt auch schon mit dem in der WWDC mit dem Gaming Toolkit gewesen. Ich glaube also, dass Apple diesen Gaming-Markt in den nächsten Jahren immer mehr versucht zu erfassen. Weil da halt auch noch Geld zu holen ist, glaube ich, wo Apple noch nicht wirklich Leader ist oder King of the Hill. Ich habe gesehen, dass jetzt dann Grafik noch besser, schneller und sonst irgendwas und mehr GPUs, mehr CPUs.
Ja,
insbesondere
wenn sie in diesen Spielemarkt rein wollen, dann sollten sie sich vielleicht irgendwie mit einem mit einer Firma zusammentun, die mit Videospielen schon ein bisschen Erfahrung hat, also Bandai oder so. Dann können
Nintendo?
Bandai.
Oder Bandai.
Es gab mal eine Konsole von Apple, Apple Pippin, die wurde mit Bandai zum entwickelt.
Ah,
sollte ein Witz sein.
Naja, auf jeden Fall sieht man, dass sie da immer, mehr jetzt drauf Fokus geben.
Ich glaube, Raytracing ist schon cool, weil du hast ja, also die kombinieren irgendwie die GPU und die Neural Engine anscheinend dafür. Und das Coole daran ist ja, dass du, wenn du auf dem iPhone Raytracing hast, dann hast du mehr Games, die Raytracing haben, also mehr Games, die auch schöner aussehen und die kann man ja auch leicht auf den Mac portieren dann. Mhm. Und dann gibt's auch auf dem Mac wieder mehr Games.
Ja, dazu habe ich eine Frage. Wie spielt ihr auf dem iPhone?
Gar nicht.
Nico?
Mit dem Touch-Display. Das Einzige, was ich immer noch wirklich spiele, ist Pokémon. Aber
genau. Und das sind nämlich diese Spiele, die man auf dem iPhone spielt. Also ich kenne wenige Leute, die jetzt irgendwie Resident Evil oder was weiß ich auf dem iPhone spielen würden. Und deswegen frage ich mich, ob dieser Fokus für Raytracing und grafisch aufwendige Spiele auf dem iPhone tatsächlich sinnvoll ist. Weil, also jedenfalls in meiner Bubble kommt das, glaube ich, nicht vor.
Ja, aber du musst es ja global denken. Es gibt ja, keine Ahnung, vielleicht eine Milliarde iPhones. Und wenn 1%, nur 1% der Leute wirklich solche Spiele spielen, sind es ja schon. Also eine Menge Leute, ich glaube 10 Millionen. Ich will es jetzt nicht ausrechnen, aber ich glaube 10 Millionen, wenn's, oder?
Ja.
Ja, jedenfalls viele. Und das ist ja nochmal eine Nummer, die so auf Konsolenlevel fast schon ist.
Mhm.
Insofern, also selbst wenn wir jetzt, keine Ahnung, 50 Leute fragen würden und die alle sagen, nein, ich benutze es nicht, kann es immer noch sein, dass es sich lohnt. Also Apple wird da schon hoffentlich selber wissen, wie viele Menschen solche Spiele spielen.
Ja, also hat schon eine bessere grafische Leistung als bei wegen eine Nintendo Switch oder sowas, das ist sicherlich klar. Aber ich weiß auch nicht. Also ich kenne halt auch nur so Leute, die halt, wenn sie auf dem iPhone spielen, dann das, was man so mal schnell im Bus spielt oder in der Warteschlange oder so Spiele, wo du halt schnell rein und schnell wieder raus bist. Und das sind halt selten diese grafisch opulenten Spiele.
Das stimmt.
Gut, die grafisch opulenten Spiele gibt es ja auch und die Controller werden ja auch alle unterstützt und es gibt Adapter, die man auf Controller schnallen kann, ob es mit 3D-Druck ist oder sonst irgendwas. Hatte ich ja mit meinem Stadia-Dinger ja auch. Das war ja eigentlich ganz cool. So
ja,
iPhone oben drauf schnallen und so weiter.
Wie praxistauglich ist das? Also wer macht das wirklich?
Ja, also ich meine, in Handheld-Device haben viele, ob es jetzt eine Switch oder das, aber ich meine, wenn die Spiele irgendwann da sind, dann machen sie Leute auch, glaube ich. Also, weißt du, das ist das Henne-Ei-Problem. Jetzt wollen sie es mit den Spielen angehen und hier, guck mal, Game-Porting-Toolkit und so weiter. Mal gucken. Also ich, wenn die geilen, weißt du, ich meine, GTA gibt's auch auf dem iPhone. Macht auch Bock. Und mal wieder GTA Vice City spielen oder so, ist doch lustig. Also, ja.
Ohne das, nein, ich kann das nicht.
Genshin Impact zum Beispiel ist ja schon so ein Spiel, was auch sehr viele Leute auf dem Handy gespielt haben, soweit ich weiß. Also es gibt schon einige Leute, die das spielen, so grafische Games.
Ja.
Egal, kommen wir zu den Preisen. Da hat es nämlich tatsächlich aus meiner Sicht eine der neben USB-C die größte Neuerung gegeben. Und zwar das iPhone 15 wurde um 50 Euro gesenkt. Yay.
Im Euro-Preis nur oder auch im US-Preis?
Im US-Preis ist es gleich geblieben, im Euro-Preis. Ich vermute auch, dass es daher rührt, dass letztes Jahr die Preise erhöht wurden, wenn ich mich richtig erinnere, um 100 Euro oder so. Und jetzt wurden sie um 50 gesenkt. Ich vermute, dass es daher kommt. Ansonsten sind die Preise ja gleich geblieben, mit einer kleinen Ausnahme. Und zwar beim iPhone 15 Pro Max wurden die Preise zwar nicht erhöht, aber die 128 GB-Version wurde als Option entfernt, wodurch die einzige Pro Max-Option, also die günstigste, ist dann mit 256 GB, was eben, ich glaube, 100 Euro mehr kostet.
Ich würde aber auch sagen, Pro Max mit 128 GB sollte man nicht kaufen und dann ärgert man sich auch nur irgendwann, wenn man, weil da kannst du, glaube ich, drei oder fünf Minuten 120 Frames oder wie 240 Frames können die, glaube ich, sogar schießen und dann ist das Ding voll. Nicht zu empfehlen.
So viel Speicher kann ja auch das iPhone 15 Pro ohne Max und das gibt's ja noch in 128 GB, also.
Ja, es wurde ja irgendwie ein 2 Terabyte Gerät gerüchtet, aber das gibt's offensichtlich nicht.
Ja, es, gut, also aus meiner Sicht gab es eh viele Gerüchte und die Hälfte hat sich ungefähr bewahrheitet. Die andere Hälfte eben nicht.
Gerüchte wie in einer Schrotkanone. Du schießt einfach mal und mal gucken, was stecken bleibt.
Ja, aber wenn man, und wenn man dann überhaupt keinen Speicherplatz mehr auf dem Handy hat, dann lässt man ja das iPhone einfach die Sachen in die Cloud schieben und runter vom Telefon runterschmeißen. Weil jetzt kann man sich mit iCloud Plus 6 Terabyte oder 12 Terabyte holen. Für, ich glaube, 6 Terabyte für 39 Euro und die 12, lass mich raten, ich weiß nicht, um die 50, was dann schon ordentlich ins Geld geht. Hm. Wie viel iCloud Plus habt ihr so?
Also, ich habe 1,8 Terabyte voll. Also, ich bin an meiner 2 Terabyte Grenze dran.
Und wie viele Familienmitglieder hast du drin?
Ah, meine Frau. Aber die macht okay. Nicht das Gros aus. Das Gros machen meine Fotos aus.
Okay.
Also weil ich auch die Fotos meiner Kamera, meiner richtigen Kameras da rein synchronisiere.
Ja, ich bin inzwischen auch bei 1,8 Terabyte, war aber schon über 2 mit meinen iPhone-Aufnahmen von Japan. Die habe ich dann, also alles, was länger war, habe ich dann in die, in eine Dropbox gepackt, weil sonst hätten die auch die 4 Terabyte wahrscheinlich nicht ausgereicht. Und dadurch habe ich jetzt wieder nur 1,8. Hm. Aber 4 Terabyte gebucht.
Mit dem Apple One plus 2 Terabyte, oder?
Genau.
Ja, ich habe nur 2 Terabyte.
So, das sind die iCloud-Pläne und jetzt als perfekter Übergang vom iPhone zum nächsten Gerät.
Genau, nein.
Noch nicht?
Erstmal müssen wir reden. Wie findet ihr denn jetzt so das Line-Up und glüht eure Kreditkarte schon?
Meine nicht.
Also nachdem ich letztes Jahr ausgesetzt habe, werde ich mir eins holen. Und zwar ein 15 Pro Max, weil muss schon sein. Wenn schon.
Eieiei, wie viel Speicher?
Und wahrscheinlich in der Standard-Grau-Titan-Farbe. Also nicht dem, ich glaube, die irgendwie präsent ist. Ich glaube auch, da muss ich auch schnell sein beim Bestellen, weil die wird wahrscheinlich auch die meistbestellte sein, schätze ich mal.
Titan Natur. Ja, dadurch, dass mein 10R ja so langsam auseinanderfliegt, werde ich mir wohl ein Titan Blau,
ja,
256 GB 15 Pro holen. Weil ich finde das Max einfach zu groß.
Hatte ich auch mal 12 Pro Max und ich habe mich danach auch für das 14 Pro entschieden. Ich wechsle immer dann, wenn es etwas gibt, was entweder UI-mäßig oder User Interaction mäßig sozusagen neu ist und ich als Entwickler quasi einfach das kennen und lernen und die Erfahrung damit haben will. Deswegen hatte ich letztes Jahr gewechselt.
Den Action Button?
Das ist ja einfach nur
ein
Trigger. Ja, aber da gibt es ja einmal in den Einstellungen die UI. Und ansonsten ist es ja nur ein Trigger, der auch von der Shortcuts App kommen kann. Das heißt, ich kann, also vom Code her gibt es da nichts Neues. Im Gegensatz zu Dynamic Island, wo ja mit den zwei verschiedenen Modi und so. Hm. Gab es schon einiges.
Ja, also Gia, du setzt aus. Nico und ich. Nico muss sich das Größere holen und ich hole das Kleinere.
Ja, vor allem das Gute ist ja, klar, wir konkurrieren nicht miteinander. Also wir können beide in Ruhe dann bestellen, glaube ich.
Ja, das Natur-Titan habe ich auch kurz. Also ich schwanke zwischen Natur und Blau. Ich werde wahrscheinlich Blau holen.
Ich spare auf die Vision Pro.
Ja. Gut, ja. Dann gucken wir mal, was du bei den Uhren denn da sagst, ob du da immer noch sparst.
Ja, kurzer Übergang, weil es gibt ein paar Sachen, die auch neu waren, die iPhone und Uhr gemeinsam haben. Mhm. Und zwar sind beide jetzt in pinker Farbe verfügbar, was perfekt ins Barbie oder Barbenheimer Jahr passt.
Aber dazu beim Telefon nur das Nicht-Pro.
Genau, bei beiden nur das Nicht-Pro. Also auch bei der Apple Watch ist die Ultra nicht in Pink verfügbar. Die ist ja immer noch in einer Farbe nur, obwohl es anders Gerüchte gab. Dann hat alles einen U2-Chip bekommen, was insbesondere bei der Apple Watch dafür sorgt, dass man jetzt das iPhone noch genauer mit dieser Direktion orten kann. Also nicht nur einen Ton abspielen, sondern man kann dann im Gebäude direkt finden, wo es sich befindet.
Und das finde ich eine ganz interessante Sache. Also du kannst von der Watch aus das Telefon finden. Also normalerweise ist es ja so, dass du vom Telefon aus die kleineren Geräte suchst. Also Apple hier, AirPods oder keine Schlüsselbund und so.
Also bei mir ist es regelmäßig, dass ich diese Apple Watch Funktion benutze, dass ich das Telefon hier, dann weiß ich genau, wo es liegt.
Ich auch. Ja, ich benutze es auch ständig. Und also, wenn du beides hast, Apple Watch und iPhone, kannst du ja, wenn du dein iPhone nicht findest, erstmal mit der Apple Watch dein Phone finden, weil dein Apple Watch hast du immer an und dann mit dem Phone und alles andere.
Okay.
Jedenfalls, ja, nee, die Apple Watch hat man nicht immer an, die habe ich nämlich auch schon gesucht. Das würde ich mir auch einfach von meinen wünschen, aber dass die Uhr einfach mal klingelt, weil das hilft ja.
Meine OG Apple Watch steht als Schreibtischuhr auf meinem Schreibtisch.
Ja, cool. Ja, meine Watches habe ich entweder an oder die ist immer auf der Ladestation, deswegen ist es eigentlich leicht zu finden. Jedenfalls noch gemeinsam haben alle Geräte, dass alle Bildschirme durchweg etwas heller geworden sind. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht alle im Kopf, aber sie sind einfach heller geworden. Und es gibt jetzt auf den iPhones insbesondere auch eine coole Funktion, nämlich das ist jetzt eine Softwarefunktion, also nicht Hardware-Neuerung, aber trotzdem nur auf der neuen Hardware anscheinend verfügbar, dass automatisch Porträtbilder geschossen werden, wenn die Kamera-App erkennt, okay, du willst jetzt gerade ein Porträt machen. Und es wird aber irgendwie so abgespeichert, dass du im Nachhinein Tiefenschärfe hinzufügen kannst und du kannst auch die Tiefenschärfe per Position ändern. Wenn jemand im Vordergrund steht und jemand im Hintergrund, kannst du dann im Nachhinein sagen, hey, ich will die Person im Hintergrund scharf oder im Vordergrund. Was ich ziemlich cool finde.
Es wundert mich, dass das noch nicht ging, aber cool.
Genau, das hat man sich, glaube ich, auch, haben sich einige Leute schon vorher gefragt, aber jetzt ist es da.
Das geht dann auch im Nachhinein mit zum Beispiel dem 13 Pro Max oder 14 Pro Max oder ist das nur bei den neueren Geräten?
Es geht bei allen 15ern, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es auf die Älteren bringen. Gesagt haben sie es nicht. Wenn es kommt, dann kommt es.
Also, gut. Ansonsten haben wir noch, was gibt's? Apple Watch Ultra 2 und Series 9 habe ich rausgehört. Die Ultra 2, ein bisschen helleres Display. Und, glaube ich, sie wollen ein extra Watchface machen. Was ich aber auch schon gehört habe, was anscheinend auf der alten Ultra auch verfügbar ist. Ich fände es auch mega frech, wenn sie das nicht bringen würden. Aber ja, anscheinend ist da ein wirklich kleiner Bump gekommen. Und ich glaube, die Series 9 ist auch ein wirklich unspektakulärer Bump. Also wer Geld ausgeben will, nicht da. Lieber auf die Series 10 warten, weil das wird wahrscheinlich die Jubiläums-Apple Watch nächstes Jahr. Und man rumort auch schon mit die kompletten Design-Change und so weiter. Also das könnte wahrscheinlich, haltet euer Geld lieber dafür zurück.
Ich überlege tatsächlich, ob ich mir noch so eine Series 9 zulegen sollte, weil ich hatte in den letzten Wochen so ein paar Befürchtungen, dass ich doch Herzinfarktrisiko habe und ich dann vielleicht doch eine Apple Watch tragen sollte, die ja wenigstens so ab und zu mal ein EKG machen lässt und man dann so ein bisschen besser beobachten kann. Und so eine Apple Watch Ultra finde ich hässlich und groß.
Ja, wobei, also ich will...
Das klingt ja jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest. Wie hat sich das bei dir gezeigt?
Ich habe ein EKG gemacht, habe einen erhöhte ST-Strecke gehabt, was normalerweise ein Zeichen für einen vergangenen Herzinfarkt ist.
Oh.
Und zusätzlich hatte ich ein bisschen erhöhten Cholesterinspiegel, was auch ja dann ein Herzinfarktrisiko ist. Aber dann durch ein Belastungs-EKG haben wir festgestellt, dass die Erhöhung der ST-Strecke wieder zurückgeht. Und das wohl darauf rauszuführen ist, dass ich halt sehr viel Sport gemacht habe. Und dann kommt das vor.
Okay.
Aber auch nur, wenn du, ich weiß, man kann ja dieses EKG bei der Apple Watch machen. Da steht immer, das kann keine Herzinfarkte erkennen. Also
nee, aber
weiß nicht, ob das Richtige ist.
Ja, aber man würde ja die Erhöhung der ST-Strecke würde man ja sehen. Und daraufhin, dann könnte man ja selber entscheiden, ob man dann vielleicht nochmal ein richtiges EKG beim Arzt machen möchte oder so.
Ja, es würde auf jeden Fall erkennen, wenn dein Herzschlag irgendwie mal in Ruhezustand zu hoch ist oder so.
Ja.
Ich glaube, sowas hat bisher hauptsächlich Leuten geholfen. Aber ich will auch jetzt sagen, dass ich habe vor kurzem einen Podcast gehört. Ich glaube, es war MKBHD, das Podcast. Und da hatten sie mit einem Arzt gesprochen, der sich auch mit solchen Sachen auseinandersetzt. Und der meinte, dass oft so ist, dass viele Leute, die so eine Apple Watch haben und da diese Sicherheitsfeatures wie zum Beispiel EKG regelmäßig nutzen oder öfter nutzen, dass die dann, wenn sie dann mal ein Ergebnis haben, was irgendwie sowas sagt wie, ja, kann kann nicht feststellen, ob du irgendwie ein Problem hast oder nicht, dass die dann psychologisch darauf so schlecht reagieren und dann psychologisch in eine, ich sag mal, gesundheitlich gefährliche Lage kommen, dass sozusagen das Gerät, was sie eigentlich gesünder machen soll, sie psychologisch ungesünder macht. Also der hat davor gewarnt und meinte, dass insbesondere solche Funktionen wie EKG, also nicht jetzt Herzschlag oder so, aber sowas wie EKG eher aus seiner Sicht in die andere Richtung ausschlägt. Also einfach ein bisschen vorsichtig sein mit, wie man es bewertet.
Ja, klar.
Ja, so psychosomatische Dinge, die können dann schon passieren. Ich hatte das nämlich auch letztens, dass ich mal irgendwie wie so ein Schluck Wasser in der Kurve lag im Stuhl. Und dann sagt die Uhr auf einmal so, ja, du hast erhöhten Pulsschlag, obwohl du sitzt irgendwie. 120er Puls oder so. Und da ist man dann auch so, oh, was ist jetzt los? Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich sollte vielleicht mal ordentlich sitzen. Ja.
Ja, sowas finde ich ja ganz praktisch, weil da kannst du ja meistens wissen, ob du irgendwas gemacht hast, was dafür dazu führt oder nicht. Mhm. Und dann kann man es oft besser bewerten.
Das Einzige, was ich jetzt noch bei der Apple Watch als Neuigkeit in Anführungszeichen interessant fand, ist, dass sie jetzt diese Assistive Touch-Dinge haben sie jetzt ins Gerät gebracht. Ich muss mich leider entschuldigen, hier ist ein bisschen Lärm hinter mir. Man kannte das ja, dass man Assistive Touch war, dass man so eine Zwickgeste machen kann und die Apple Watch erkennt das direkt. Also man konnte sozusagen die Apple Watch einhändig bedienen, ohne dass man mit dem Finger drauf tippt. Und das haben sie jetzt anscheinend auch irgendwie mit ins System. Ich weiß nicht, ob es nur die neuen Apple Watches, die Ultra 2 und die Series 9 unterstützen können, weil im Prinzip so Assistive Touch Light, so dass du halt, weiß ich nicht, einen Call annehmen kannst oder sonst irgendwas.
Also die SE unterstützt das beispielsweise nicht.
Aber ja, also die Assistive Touch kenne ich noch von meiner Apple Watch 4, da geht das schon.
Also
ja,
die Doppeltipp-Geste, von der springen wir, ne? Also die ist, genau, die ist auf jeden halt Fall beim SE nicht dabei. Das kann ich nur sagen.
Also, was hier steht. Also die haben ja seit, ich glaube, 4 Jahren ungefähr oder 5 Jahren die den Prozessor der Apple Watch nicht erneuert, obwohl sie immer gesagt haben, ja, S6, S6, S7, S8, war es mehr oder weniger derselbe Prozessor und der wurde dieses Mal tatsächlich verbessert. Also es gibt diesmal wirklich einen neuen Prozessor mit 60% mehr Transistoren, 30% schnellerer GPU, doppelt so großer Neural Engine und so weiter. Und es könnte sein, dass sie dieses Feature mit der Begründung, dass wir jetzt eine größere Neural Engine haben, wirklich nur auf den neuen Geräten aktivieren.
Ja, aber dann macht ja keinen Sinn. Assistive Touch ging ja schon ab bei meiner Series 4.
Das also, stimmt. Also müsste eigentlich.
Ich glaube, es ist halt einfach, sie wollen halt irgendeinen Unique Selling Point haben, damit sie halt irgendwen finden, der eine Series 9 kauft.
Oder die was Ultra. Was auf jeden Fall nur auf den neuen Geräten geht, gerade wegen dieser größeren Neural Engine, ist, dass man mit Siri ein bisschen mehr kann. Insbesondere soll man wohl Health-Daten loggen und auslesen können. Auf Englisch und Chinesisch aber erstmal nur. Mhm. Also bringt uns jetzt nicht so
viel. Also du sagst dann, hey, Siri, ich habe meine Tabletten genommen.
Zum Beispiel, genau.
Ja, aber das ist interessant, dass hier jetzt Chinesisch, also Mandarin war es, glaube ich, als zweite Sprache kommt, weil der Markt ist halt extrem groß, ne? Da können wir mit in Europa mit irgendwie, keine Ahnung, 15 Sprachen stehen da hinten an. Ist natürlich verständlich, also das soll jetzt keine Beschwerde sein, ist nur halt eine Feststellung.
Ja, ist aber auch die Nachfragekraft wichtig, weil sonst müssten sie zum Beispiel auch Hindi mit reinnehmen. Wobei die können ja meistens auch Englisch, also vielleicht liegt es daran.
Ja.
Ja, das war's, glaube ich, von der Apple Watch, oder? Mehr gab's da nicht.
Ja, wie sieht das auch mit bei euch kreditkartenmäßig? Glühen sie oder eher nicht?
Nee, ganz klar.
Ihr habt beide eine Apple Watch, die ihr tragt. Welche,
ich habe ja die Ultra.
Du hast die
ja.
Ultra, Nico und Jett?
Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaub, 7 okay, oder das, so. Ich gucke es gerade mal nach.
Ja, nee, aber das sagt ja schon viel. Ne? Also, das ja. ist in den letzten Jahren hat sich halt so wenig getan, dass es halt wirklich irrelevant war, welche man da hat.
Series 6. Ich habe die 6.
Nee, also keine Ahnung, ich finde halt die Series 9 finde ich besser als die Ultra 2. Aber tatsächlich, wenn man die Series 9 sich konfiguriert auf das größere Display und mit Mobilfunk drin, dann ist man ja schon fast beim Preis von der Ultra. Und die hat ja das standardmäßig.
Ultra immer Mobilfunk?
Ja.
Ja, okay. Ja, dann macht es ja schon fast Sinn.
da macht's ja wohl, also ich finde, was ich halt bei der Ultra so ein bisschen, ich mache ja Triathlon oder ich habe der Triathlon gemacht, wirklich so Ironman Länge, ne, dafür wäre die Ultra sicherlich gut. Und ich bin Sporttaucher, dafür wäre die Ultra auch sicherlich gut. Was ich aber halt immer so lächerlich finde, ist, wenn ich meine Kollegen im Büro sehe, die ganz sicherlich nicht irgendwelche Ultrasports machen, wenn die halt mit so einer Ultra rumlaufen. Und genauso würde das ja bei mir auch enden oder aussehen auf jeden Fall, dass ich halt im Büro sitze mit so einer Ultra waschen. Das will ich halt nicht.
Also du entscheidest.
Ich bewege mich ja jetzt auch nicht jeden Tag, aber wenn ich dann mal mit dem Fahrrad unterwegs bin oder so, mache ich ja auch schon jetzt, gut, da würde ja auch eine normale Apple Watch reichen, aber ich mache ja schon mehr als der Normalo, sag ich mal. Naja, also das ist ja auch ein Lifestyle-Objekt. Ich habe schon so viele Leute mit irgendwelche Kellner mit einer Ultra gesehen, wo ich mir auch dachte, so ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. Habe ich das jetzt
richtig verstanden? Also du bist eigentlich die Zielgruppe, aber weil viele Leute eben nicht die Zielgruppe sind und es tragen aus Prestigegründen, holst du es dir nicht, obwohl du die Zielgruppe bist.
Tatsächlich, ich habe eine sehr gute Triathlon-Uhr, ich habe einen sehr guten Tauchcomputer in Armbanduhrform. Okay. Also ich würde wahrscheinlich nicht mit der Apple Watch alleine tauchen gehen, sondern ich würde sie höchstens als Backup-Computer benutzen. Mhm. Sport machen würde ich vielleicht mit der Apple Watch alleine, weil da das ist halt nicht lebensbedrohlich dann, ne, wenn auf einmal das Tracking aussetzt. Beim Tauchen würde ich mich aber nicht drauf verlassen wollen.
Verstehe. Ja, musst du dir noch überlegen.
Andere Aspekte, also mit Sicherheit klar, da wird das macht auch, glaube ich, keiner. Das ist dann natürlich wahrscheinlich zum Schnorcheln okay, aber richtig tauchen.
Vielleicht ist die Größe noch ein Argument für oder dagegen.
Ne, mein normaler Tauchcomputer ist ähnlich groß.
Also ich meine jetzt nicht fürs Tauchen, sondern für den Alltag.
Ja.
Ja. Vielleicht stört dich ja eine größere Uhr.
Ja. Ich weiß nicht, also da bin ich tatsächlich noch am Überlegen, ob überhaupt eine neue Apple Watch oder nicht. Weil eigentlich brauche ich sie auch nicht.
Gut, ich glaube, wir sind mit der Keynote durch, oder?
Fast. Also ich würde noch gerne erwähnen, dass Apple sehr viel Werbung gemacht hat für ihre Klimaneutralitätsziele. Und ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie, also ich meine, Greenwashing ist ja bekannt, aber ich find's cool, dass sie, ich sag mal, ein kreatives Video gedreht haben. Ich fand das Video ziemlich cool, weil das sich auch ein bisschen so nicht das ganz mit, ernst nimmt, so ein bisschen das ironisch. Mit
Mutter Natur?
Genau.
Ja. Ja, also da, genau, dass sie halt diese ganzen Greenwashing-Sachen angesprochen haben und gesagt haben, nee, bei uns aber nicht. Wir machen das schon richtig oder wir versuchen es auf jeden Fall richtig zu machen.
Ja.
Das finde ich cool.
Also genau.
Auch, dass sie auf Leder verzichten und sowas. Und dass selbst Hermes dort mitgegangen ist und die Hermes Apple Watches jetzt kein Leder mehr haben, ist eigentlich ganz cool.
Ja, also die haben ja auch gesagt, dass jetzt ihr erstes Produkt, was komplett klimaneutral, also Net Zero, das heißt, es gibt schon noch Bestandteile, die CO2 produzieren, aber dafür bauen sie dann irgendwie Wälder auf oder so. Auf jeden Fall rechnerisch kommen sie wohl mit den neuen Apple Watches auf komplett Net Zero, wenn man bestimmte Armbänder kauft, weil nicht alle Armbänder anscheinend Net Zero sind.
Ja, also so Wälder aufbauen, das ist immer so ein bisschen, also ja, aber du weißt halt nie, wann die abbrennen. Ne? Und wenn in Kalifornien die ganze Zeit Buschfeuer sind, dann
also ich weiß nicht, ob es rechnerisch Sinn macht, aber Wälder aufbauen, das kann ja auf jeden Fall nicht schaden.
Ja, die Hermes Apple Watch kostet 1.400.
Ja, ist ja auch ein Designobjekt.
Die müsste man sich als Status. Und der einzige Unterschied ist ja tatsächlich, dass da ein anderes Ziffernblatt drauf sein kann, was du ja aber, wenn du so eine Apple Watch richtig benutzen möchtest, wahrscheinlich gar nicht benutzen möchtest, weil du dann so eine mit ganz vielen kleinen Anzeigen haben möchtest, wahrscheinlich. Und dass du halt so spezielle Watchbands bekommst, die du halt nur mit der Watch bekommst, richtig? Die kannst du nicht einzeln kaufen. Die haben das Band.
Ja. Ja, ich glaube, das ist aber preislich dann wieder so weit drüber, dass eben die Leute es nicht mehr als Prestigeobjekt kaufen, wenn sie es sich nicht wirklich leisten können.
Ja. Ja, nee. Früher gab es ja noch, da gibt es immer noch die Nike. Ja, die Nike gibt es immer noch.
Die gibt es noch, genau. Und die haben auch neue Bänder bekommen, die auch anscheinend weniger klimaschädlich sind. Ich glaube, die waren auch irgendwie teils aus. Ah nee, die sind jetzt mehr recycelt. Sowas, glaube ich.
Ja. Ja, also generell finde ich das ganz cool, dass sie da so einen Fokus drauf gelegt haben.
Ja. Bevor wir komplett die Keynote zumachen, würde ich gerne noch ein Thema ansprechen, was die Oktober-Keynote betrifft. Weil normalerweise gibt es ja jedes Jahr zwei Keynotes, eine im September für iPhone, Apple Watch und früher auch noch manchmal für iPad. Und dann im Oktober eine für Mac und andere, ich sag mal, mehr Profi-Hardware. Mhm. Und jetzt ist es, und es war auch immer so, dass macOS so einen Monat später rauskam. Genau deswegen, weil es eben eine extra Keynote gab. Jetzt ist es aber so, dass iOS 17 nächste Woche am 18.09. offiziell für alle erscheint. Und macOS 14 schon 8 Tage später, nämlich am 26.09. Nicht wie früher, irgendwann später im Oktober, so Ende Oktober meistens. Und das wirft so die Frage auf, wird es dieses Jahr überhaupt ein Oktober-Event geben? Und einige Gerüchte sagen schon, wird es nicht geben und es wird nur ein Press-Release geben. Finde ich interessant.
Ja, was würde denn so bei Macs anstehen? Also eigentlich steht ja irgendwann ein Update vom iMac an, der ja immer noch mit dem M1-Prozessor ausgeliefert wird. Da ist die Frage, wartet Apple auf den M3-Prozessor? Der wäre ja dann als nächstes an der Reihe, nachdem sie jetzt die M2 Ultras und sowas alles gemacht haben. Ja. Und müssen sie nach der EU-Regel auch die Mäuse und die Tastaturen auf USB-C bringen? Oder würden sie sowieso machen? Das hätte ich jetzt beim Oktober-Event erwartet. Also tatsächlich, ich hab neue iMacs und USB-C Tastaturen Maus erwartet.
Gut, für die Zubehörteile werden sie ja wahrscheinlich keine Keynote machen können, oder?
Ja, das stimmt.
Also ich vermute, dass es dann Press-Releases gibt. Vielleicht gibt es noch ein Video, das hatten wir auch schon, ich glaube dieses Jahr, für irgendein Gerät, für iPad M2 oder so. Und das war's dann vermutlich. Also ich habe das Gefühl, dass sie einfach eine extra Keynote für die Vision Pro planen, und zwar doch früher, als wir vielleicht denken, also nicht im Mai mit Early Next Year, sondern vielleicht schon im Januar oder Februar. Und dass sie sich einfach denken, ja, statt Oktober machen wir das einfach da, was auch immer wir von Mac da noch updaten wollen.
Januar war ja auch so früher mal so klassisch Macworld Datum.
Ja.
Ja. Ja, mal interessant. Das ist natürlich jetzt, also ich arbeite gerade an einer App, die zum Release von, wie heißt das jetzt, Sonoma rauskommen soll?
Sonoma.
Ja. Sonoma. Dann muss ich mich mal darum kümmern, dass sie fertig wird.
Ja, halt dich ran.
Ja. Nein, die ist schon releasebar, glaube ich. Ich habe noch, nice. Also ich wollte noch ein Widget einbauen, aber das schaffe ich nicht mehr, glaube ich.
Kann ja später kommen.
Genau. Ja.
Dann kommen wir mal zu uns, oder? Holger, was hast du denn so Schönes getrieben?
Ja, gar nichts, bis auf die App, die ich für Cinema, also es ist quasi, ist ein Update von meiner Second Clock App, komplett mit Sonoma Functions, also wie Swift Data und sowas, das ist alles echt cool und wie schnell das alles geht. Also die alte App, die habe ich irgendwie in 2 Monaten programmiert und die neue habe ich irgendwie in 2 Tagen programmiert, mit mehr Funktionen. Also das ist schon ganz cool. Und bin da, als ich bei meiner anderen App, die auch unter für ältere iOS-Version läuft, da bin ich auf das Problem gekommen, dass dieses dumme State-Object, dass ich immer das mal vergesse, ich benutze mal State und habe mich gewundert, warum meine App nicht so will, wie ich wollte. Und du musst ja, wenn du ein komplexeres Objekt hast, was ein State ändern soll von der UI, State-Object nehmen, add State-Object. Und das fand ich ein bisschen nervig. Und das ist ja zum Glück jetzt weg mit dem neuen, mit den neuen Updates. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Du meinst als observable, ne?
Nee, add state und add state object.
Ich meine, das ist weg dank observable.
Nee, das ist weg dank add state.
Ach so, okay.
Glaube ich.
Es hat schon mit dem, nee, ist schon mit dem observable hängt es zusammen. Aber ja, das state object musst du sich eigentlich nur merken, wenn du es irgendwo rumgeben willst, dann dem observable object.
Ja. Anyway, auf jeden Fall wird es einfacher und das bin ich sehr glücklich drüber.
Und dadurch, dass Dinge so viel einfacher werden und mit Swift UI man so viel schneller entwickeln kann, entwickelt der Jihad ja jetzt 7 Sachen parallel. Was macht denn der Jihad da so?
Ja, 7 Sachen parallel, das ist wohl wahr. Ja, ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen gesagt gehabt, dass ich auch bezüglich RemaFox mit Namen und so weiter ein bisschen hin und her überlege, wie ich das künftig machen will, auch weil Apple jetzt ein bisschen das Sherlocked hat und es auch nicht so gut lief. Und dann hatte ich Urlaub, so 2-3 Wochen, und habe da ein Buch gelesen von James Clear. Ich glaube, es heißt auf Deutsch die 1%-Methode oder so. Auf Englisch heißt es auf jeden Fall Atomic Habits. Und da geht es um Gewohnheiten. Ich hatte ja schon Anfang des Jahres gesagt, dass ich da dieses Jahr viel machen will. Und da habe ich dann halt im Urlaub dieses Buch gelesen, habe ein bisschen gelernt, wie man Gewohnheiten am besten aufbaut. Ja, ganz praktische Tipps dort auch kennengelernt. Und habe mir dann auch eine neue Morgen- und Abendroutine gemacht, die ich jetzt auch immer noch durchführe. Also ich habe da auf jeden Fall in der Hinsicht große Fortschritte gemacht. Ich stehe immer morgens um 5.30 Uhr auf, habe so meinen Rhythmus mit Sport, mit Buch lesen und Frühstück machen und so weiter. Und in dem Buch wird auch zum Beispiel beigebracht, dass man, also es gibt für Gewohnheiten unter anderem den Teil Trigger, also dass man bestimmte Trigger hat, um eine Gewohnheit anzufangen. Und da wird auch insbesondere gesagt, man soll die Trigger so einfach wie möglich machen. Und als Beispiel dafür, wenn man zum Beispiel früh aufstehen will, soll das Ziel nicht sein, ich stehe beim ersten Wecker klingeln um 5.30 Uhr auf, sondern zum Beispiel einfach nur, ich setze mich auf. Also so klein wie möglich. Und ja, das also funktioniert dann in vielen Dingen halt. Also bei meinem Sport ist es zum Beispiel, anstatt dass man sagt, ich mache jetzt 20 Minuten Sport, sagt man einfach nur, ich ziehe meine Sportkleidung an oder so. Und daraus ergibt sich zumindest bei mir auch, das funktioniert bei mir ganz gut psychologisch, dass ich dann, okay, wenn ich schon die Sportkleidung anhab, kann ich jetzt auch Sport machen. Oder wenn ich jetzt schon aufsitze, kann ich auch gleich aufstehen. Genau, das war so ein Learning.
Aber wenn man die Jogginghose anzieht, dann geht man doch auf die Couch, oder nicht?
Ja, ich habe meine Sporthose, ist so eine kurze Hose, mit der sitze ich weniger gemütlich als mit so einer Jogginghose. Ja.
Ja, yeah, war ja auch nur ein kleiner Spaß.
Das zweite Learning, was ich hatte aus dem Buch, ist, dass man, also was mir geholfen hat, ist die Erinnerung, dass man immer auf seine Stärken setzen soll. Also wenn man jetzt Gewohnheiten versucht, sich antrainieren, die irgendwie zu einem gar nicht passen, dann funktioniert das auch nicht. Deswegen soll man gucken, dass man auch die Stärken nutzt. Und ich habe dann aus diesen zwei Learnings Sachen abgeleitet, die in dem Buch gar nicht standen. Und zwar unter anderem habe ich überlegt, okay, was sind denn so meine Stärken? Und da habe ich zwei Sachen festgestellt. Einmal, dass ich sehr viele App-Ideen habe. Ich habe wirklich eine Liste von Hunderten von App-Ideen. Die sind nicht alle gut, aber auf jeden Fall habe ich viele. Und eine zweite Stärke ist wahrscheinlich, dass ich mehrere Jahre in einer Agentur gearbeitet habe und dadurch immer ganz viele verschiedene Apps entwickelt habe. Also nicht an einer oder zwei, sondern wirklich, ich habe an bestimmt 50 Apps mitgearbeitet und ich musste auch ständig zwischen denen wechseln. Das heißt, ich war das gewohnt, zwischen Apps zu wechseln. Und dann dachte ich, okay, ich habe viele App-Ideen und ich kann zwischen vielen Apps wechseln. Was könnte ich dann vielleicht machen, was nicht alle können oder was zumindest ich auch kann? Und dann habe ich entschieden, ich versuche, so viele Apps wie möglich zu entwickeln und habe dann halt geguckt, wie viele Stunden habe ich am Tag. 8 Stunden, vielleicht brauche ich eine davon für so Support- und Marketing-Themen. Also habe ich noch 7 übrig, dann mache ich doch jede Stunde eine App. Genau, das war meine Grundidee, so habe ich angefangen und ich habe dann dafür auch, damit es bisschen strukturiert abläuft, gesagt, okay, ich definiere mir 7 Kategorien von Apps, dass ich dann immer für eine Kategorie eben eine App habe und dann, wenn die App fertig wird, kommt aus derselben Kategorie einfach die nächste App. Und so will ich versuchen, möglichst schnell möglichst viele Apps zu entwickeln und das mache ich jetzt seit 2 Monaten.
Das ist auch schon ein bisschen crazy, der Ansatz, oder?
Ja, auf jeden Fall mal was anderes und das war auch eine der Dinge, die in dem Buch stand. Also man muss nicht immer das machen, was alle machen, sondern man sollte wirklich das machen, was irgendwie einem liegt. Hm. Und so wird man ja vielleicht erfolgreicher. Ich probiere es ja jetzt aus. Auf jeden Fall funktioniert es für mich gut. Insbesondere, was mir auf jeden Fall hilft, ist dadurch, dass ich weniger Zeit habe. Ich mache das übrigens nicht mehr mit einer Stunde, sondern ich habe das inzwischen auf 2 Stunden erhöht, habe da auch die Apps ein bisschen über die Woche verteilt. Weil eine Stunde war dann doch für manche Funktionen, die ich schreiben wollte, die ein bisschen komplexer waren, hat es einfach nicht gereicht. Da brauchte ich dann schon 2 Stunden. Aber mit 2 Stunden funktioniert es gut. Da bin ich sehr happy mit. Und insbesondere, weil ich eben nicht pro Tag irgendwie sage, okay, ich mache eine App am Tag, habe ich sehr wenig Zeit. Und wenn ich dann da sitze und mir und in so eine Situation komme, wo ich denke, okay, jetzt habe ich eine Funktion geschrieben, die könnte ich vielleicht irgendwo anders wiederverwenden, dann extrahiere ich die jetzt mal lieber und mache die in so ein Open-Source-Framework oder dokumentiere sie mal gut oder so, dann sage ich mir, ja, aber ich habe ja nicht so viel Zeit, ich will ja irgendwie vorankommen, dann lasse ich das eher. Und zumindest mir hat es wirklich sehr geholfen, weniger Zeit zu haben. Dadurch fokussiere ich mich mehr auf das, was, dass ich einfach weiterkomme.
Also du konzentrierst dich sozusagen mehr aufs Produkt anstatt auf den Unterbau oder den Hintergrund, der im Endeffekt der Kunde eigentlich scheißegal ist, weil im Prinzip möchte ich ja eine geile App haben und nicht irgendwie du hast deinen Code gut organisiert. Was natürlich auch dazu führt, dass weniger Bugs wahrscheinlich drin sind, aber im Endeffekt sieht das der Kunde ja nicht.
Oder? Also mein Code ist immer noch gut organisiert, aber er ist nicht mehr schön organisiert. Ich würde sagen, ich finde immer noch alles schnell, aber es ist nicht so perfekt im Sinne von, okay, jede Klasse ist in einem Ordner, der irgendwie semantisch Sinn ergibt, sondern ich ignoriere das erstmal und wenn ich dann merke, okay, jetzt komme ich nicht mehr klar, dann baue ich es erst um. Und ich musste auch insbesondere Server entwickeln, Backends, Datenmodell. Also ich habe schon auch viel Unterbau gemacht. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe eine der Apps ist eine Kreuzworträtsel-App, mit der man Kreuzworträtsel generieren kann, mit eigenen Wörtern, also Fragen und Antworten. Und da habe ich einen Algorithmus, der ein bisschen komplexer ist. Und für den Algorithmus musste ich natürlich Tests schreiben. Also das habe ich dann auch gemacht, weil Teile vom Algorithmus, die, wenn ich die nicht getestet habe, dann stürzt die am Ende beim Nutzer ab. Und ich wusste halt in dem Moment, okay, hier habe ich etwas, da muss ich testen und dann mache ich das auch. Aber wirklich nur, wenn es sein muss.
Was hast du denn noch so für Apps im Portfolio jetzt? Außer die Kreuzworträtsel-App.
Ich kann kurz die Kategorien und jeweils die App, an der ich arbeite, ganz schnell anschneiden. Also die erste Kategorie heißt Developer-App und das wäre quasi GrimmaFox und ich arbeite da jetzt an einem neuen Feature sozusagen für GrimmaFox und zwar einem Translation-Framework, davon hatte ich schon gesprochen, was dann Entwickler in ihre Apps einbauen können und dann ihre Nutzer fragen können, hey, willst du nicht helfen, die App mit zu übersetzen? Das ist die erste App. Dann habe ich eine Kategorie, die heißt Productivity und da baue ich gerade eine Tagesplaner-App, die quasi für meinen Tagesablauf gemacht ist, wo ich ja diese 2-Stunden-Slots habe, wo ich die verschiedenen Apps durchgehe. Und ich teile auch diese 2-Stunden-Slots mit der Pomodoro-Technik, also 25 Minuten und 5 Minuten Pausen dazwischen, teile ich das auf. Und ich höre auch immer, wenn ich arbeite, Musik im Hintergrund, so Hintergrundmusik mit Filmmusik und so weiter. Deswegen habe ich mir eine App gebaut, die eben so einen Pomodoro-Timer eingebaut hat, einen Tagesplaner und auch mit Apple Music integriert ist und dann quasi in den 25 Minuten die Musik abspielt und in der Pause pausiert.
Hältst du dich tatsächlich so strikt an dieser Zeit, die du dir davon nimmst? Also ich könnte total. Das nicht, glaube ich.
Also ich halte mich komplett dran und da ich ja da eingeplante Pausen habe, funktioniert das auch ganz gut. Und insbesondere die Pausen finde ich richtig geil, weil ich kann da die ganze Zeit Hausarbeit erledigen. Und ich finde es die perfekte Abwechslung zum Rumsitzen.
Aber was machst du beispielsweise, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, an einer der Apps arbeitest, bist mittendrin in so einer Funktion, hast voll die gute Idee und dann läuft dein Timer ab und du darfst quasi nicht mehr in dieser App arbeiten. Machst du dann die Funktion noch fertig oder sagst du dann, okay, jetzt muss ich mir das gut merken, dass ich da morgen an dieser Stelle weitermache?
Ich benutze inzwischen in Xcode 15 die Bookmarks-Funktion und so eine Minute, bevor mein Timer abläuft, fange ich schon an zu dokumentieren, was ich als nächstes machen muss und meinen Commit zu machen. Also ich schreibe als Bookmark einfach auf Next, Doppelpunkt und dann, wo ich gerade war und was ich als nächstes machen muss. Und das hilft eigentlich.
Das heißt aber auch, du hast einen offenen Git-Stand, also mit Working, oh ne, wie heißt es?
Nicht genau, funktionieren.
Work in Progress.
Work in Progress, das heißt, genau. Wenn irgendwie dein Laptop abraucht an dem Tag, dann ist es halt auch ein Problem für dich.
Nee, das ist kein Problem, weil also ich arbeite ja sowieso alleine dran. Was ich immer mache, ist, wenn ich aufhören muss, bevor ein Feature fertig ist, ist ein WIP-Commit. Das heißt, ich schreibe einfach in eckigen Klammern Work in Progress WIP und dann weiß ich, okay, dieser Commit ist einer, der vielleicht auch nicht bildet oder so.
Mhm. Okay, gut, macht Sinn.
Genau, so mache ich das. Ja, die dritte Kategorie heißt Entertainment. Da arbeite ich an einer Media Player und Media Discovery App. Ich bin nämlich ein großer Filmfan und ich will da, also ich weiß nicht, ob ihr Plex kennt. Das ist so eine, genau. Ich will quasi eine für mich bessere Version von Plex bauen. Ich mag zwar Plex, aber ich vermisse da auch viele Sachen und das will ich einfach besser machen. Und insbesondere Discovery ist mir wichtig, also dass man einfach den nächsten Film findet, den man gucken will oder die nächste Serie. Und da habe ich viele Ideen. Ich habe da auch früher mal eine App dazu gebaut, die hieß Must See und da will ich jetzt ein paar Sachen umsetzen. Vierte Kategorie heißt Party Game Und da arbeite ich einfach an der Stadt am Fluss App, die man live spielen kann. Ich habe im App Store ganz viele Apps gefunden, die Stadt am Fluss zwar können, aber die sind alle nicht live. Also du kannst spielen und dann ist die nächste Person dran und dann hörst du auf zu spielen. Und ich will eine, wo man in der Gruppe zusammensitzt, jeder öffnet sein iPhone, iPad, Mac, was auch immer und man spielt live über Game Center miteinander, Stadt am Fluss mit ein paar extra Features. Mhm. Genau, die Kreuzworträtsel-Generator-App habe ich schon genannt, das ist in der Kategorie Education. Die vorletzte Kategorie heißt Social App und da arbeite ich aktuell an einer Kontakte-App für langfristige Freundschaften. Das heißt, also mein Gedanke ist, ich bin in der Schule, mache Abitur und will eigentlich zu all meinen Mitschülerinnen Kontakt halten weiter, weil ich mich mit denen angefreundet habe, aber wir wissen ja nicht, wo die Wege alle hinführen, man trennt sich ja dann. Das Gleiche hat man auch, wenn man eine Firma verlässt oder wenn man in einem Verein war und dann umzieht oder so. Und in so einer Situation will ich eigentlich die Freundschaft in dem Sinne erhalten, dass ich jederzeit diese Person noch kontaktieren kann. Also man möchte vielleicht die Handynummer für immer haben oder haben können. Und vielleicht will man auch immer wissen, ungefähr zumindest, wo die wohnen. Und insbesondere will ich da zum Beispiel ein Feature einbauen, dass man in die App reingehen kann und sagen kann, hey, ich fahre jetzt nach Berlin und ich gucke jetzt mal, welche meiner Bekannten jetzt vielleicht zufällig in Berlin wohnen. Und dazu muss auch nicht die ganze Adresse dastehen. Es reicht ja, wenn man zum Beispiel nur die Stadt teilt. Ja. Und die App hält einen halt einfach auf dem aktuellen Stand.
Ja. So eine Funktion von dem, den Use Case, den du gerade beschrieben hast, sowas hätte ich ja gerne in der Find My App. Ne? Dass du mit Leuten, ich habe in der Find My App habe ich zwei Leute, mit denen ich meinen Standort teile, weil ich finde, Standort teilen ist sehr persönlich. Aber ich würde gerne den Ort teilen, in dem ich bin. Ne? So dass wenn man halt sagt, guck mal, ich fahre nach Berlin und ist zufälligerweise ein Kumpel auch da in Berlin, dann könnte man sich ja treffen. Man will aber nicht den direkten Standort teilen. Das ist eine coole Idee.
Genau. Und die letzte Kategorie heißt App for Friends and Family. Da brauche ich einfach Sachen, die, also man hört ja immer Ideen von der Familie. Und manchmal hat man auch in der Familie Leute, die, keine Ahnung, oder Freunde, die Chorleiter sind oder irgendein Unternehmen führen und die brauchen vielleicht für irgendeine Kleinigkeit eine App. Und genau in dieser Zeit baue ich einfach eine App und da bin ich gerade so in so einer Kundenverwaltungs-App für meinen Schwager. Mhm. Genau, der braucht da was ganz Spezifisches. Ja, das sind meine 7 Apps oder meine 7 App-Kategorien und ich bin sehr happy damit, wie ich das mache.
Wenn du jetzt den Progress von jeder App sagen würdest, bist du jetzt so bei jeder so bei 10 oder bist du bei manchen eher so schon bei 50% fertig oder kannst du das nicht einschätzen?
Also ich kann es schon ungefähr einschätzen. Also MVP fertig würde ich auf jeden Fall sagen. Das heißt Minimum Viable Product, das ist das Erste, was man releasen kann. Da bin ich zum Beispiel bei der Education App schon bei 70-80%. Mhm. Die braucht nicht mehr lang. Bei der Social App 40 vielleicht, bei der Entertainment App 30 und so weiter. Also das ist
eigentlich unterschiedlich.
Kommt wirklich auf die App an. Total unterschiedlicher Fortschritt. Ich habe zum Beispiel bei der Kurzworträtsel-App völlig erwartet, dass es einer der längsten wird, weil da so ein komplexer Algorithmus ist. Aber weil die überhaupt keine Online-Funktion braucht, ist die am schnellsten fertig geworden. Und ich konnte auch ChatGPT verwenden, um Content dafür zu generieren. Man braucht ja so Wortschätze oder Lexika, heißen die, glaube ich, auf Deutsch, um Kurzworträtsel zu generieren. Und da hat mir ChatGPT Zeit abgenommen. Zum Beispiel.
Okay, cool.
Ja, also ich würde auch, wenn ich jetzt schätzen müsste, sagen, die erste App wird eben im November fertig. Und meine Hoffnung ist, dass ich ab da so im Monatstakt oder zumindest im Zweimonatstakt eine weitere App rausbringen kann.
Und wenn du eine App aus der Kategorie fertig hast, dann fängst du direkt mit der nächsten App aus der Kategorie an.
Jein, also ich betrachte das Ganze so, das ist auch einer der Gründe, warum ich die 7 Apps mache, ist, ich bin ja mit Rema Fox sozusagen ein bisschen auf die Schnauze gefallen, in dem Sinne, dass ich das nicht gut bewerben konnte. Und auch der Markt irgendwie durch Apple irgendwie schwierig wurde und Tutit hat der App Twitter mit dem API-Pricing ein bisschen gekillt. Und ich will dieses Risiko einfach nicht mehr eingehen. Deswegen ist mein Gedanke, ich baue viele Apps. Dadurch habe ich weniger Risiko pro App. Und ich kann für jede App, weil ich ja wirklich mich auf den MVP fokussiere, schnell sehen, ist es überhaupt etwas, was die Leute wollen? Oder lasse ich das lieber? Und mein Gedanke ist, wenn ich irgendeine App baue, die super erfolgreich wird, dann investiere ich da schon mehr Zeit rein. Und dann werde ich wahrscheinlich auch meinen Plan, wo ich an 7 Apps gleichzeitig arbeite, irgendwie reduzieren. Aber ich will immer neue Apps auf jeden Fall bauen.
Okay.
Also ich kann dir sagen, was immer gut geht, sind irgendwelche Sticker-Apps, Video-Editoren für den ganzen Kram da draußen. Man muss nur ein bisschen in den App-Store gucken. Meistens die Sachen, die ich immer persönlich am sinnlosesten finde, die machen extrem viel. Das ist von den Apps, die du da gebaut hast, sind einige bestimmt nützlich, aber wahrscheinlich auch einige, wahrscheinlich eine sehr nischige Kategorie.
Jede App, die ich baue,
ich würde immer durch irgendwie App Store scrollen, das versuchen herauszufinden, was irgendwie gut ankommt.
Also ich will ja auch Apps bauen, die ich selber benutzen würde. Und so mit Bildern und so mache ich nicht viel. Klar, wenn ich jetzt wirklich auf maximalen Success sozusagen aus wäre, dann wäre wahrscheinlich das ein besserer Weg. Aber wie gesagt, ich will Sachen bauen, die ich selber brauche und dann gucken, wo ich so benachbart vielleicht trotzdem Use Cases finde, die ich mit ein paar weiteren Features.
Naja, aber im Nachhinein hängt ja auch dein freiberuflicher Erfolg davon ab, ob du genug Geld verdienst und dadurch weiterhin Zeit dafür hast.
Da habe ich ja jetzt eine ganz gute Brückenlösung gefunden, auf die wirst du ja auch
später noch eingehen. Stimmt, da reden wir gleich noch drüber.
Genau. Ja, ich mache noch etwas, das nenne ich TDD, ist aber nicht Test-Driven Development, sondern, also ich nenne es Tut-Driven Development, wie meine App tutet, weil ich habe da so einen Zettel, wo ich diese 7 Kategorien aufgeschrieben habe und ich habe da auch immer meine aktuelle App draufstehen und ich schreibe immer für jede App den nächsten Tweet oder Post heißen die ja inzwischen, den ich sozusagen als Meilenstein für diese App erreicht haben will. Ja, zum Beispiel für TranslateKit steht hier jetzt for maximum ease of use, my translation framework has a related Mac app which directly reads your app translations and connects them to the framework. Und so habe ich halt einen Tweet geschrieben für jede App. Und ich mache, also das sorgt sozusagen ein bisschen dafür, dass ich einen roten Faden behalten kann, wenn ich ständig zwischen Apps wechsle, dass ich dann immer weiß, okay, das ist mein nächster Meilenstein, das will ich erreichen. Und ich lese es jedes Mal, wenn ich diese 2 Stunden anfange, lese ich kurz den Tweet, sage ich, okay, jetzt gucke ich noch in meine Bookmarks rein und jetzt, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung es weitergeht. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Insbesondere generiert das ja auch Tweets, wodurch ich dann auch sehen kann, ob das, was ich jetzt als nächstes fertig umgesetzt habe, ob das auch Leute interessiert, ob das Leute gut finden und manchmal kriege ich auch schon Feedback. Und so will ich wirklich den Fehler, den ich mir RemaFox am Anfang gemacht habe, dass ich mir 8 Monate gar nichts zu zeigen hatte, nicht wiederholen, sondern ich will ständig was zeigen und ständig Feedback einholen können. Genau, das war eine der Änderungen, die ich da machen wollte. Und wer interessiert ist an meinen Apps, an denen ich bisher arbeite und wie weit ich da bin, kann durch meinen Twitter- oder Ex-Profil beziehungsweise auch auf Mastodon in meinem Profil einfach runterscrollen. Ich habe eigentlich alles mit Screenshots und unter anderem auch GIFs und so weiter. Wie weit ich einfach bin, man kann es einfach ganz gut verfolgen, denke ich.
Ja, cool.
Irgendwann habe ich gemerkt übrigens, dass ich ein bisschen so die Motivation verloren habe. Du hast ja auch gefragt, ob ich das durchziehe. Manchmal bin ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich konnte nicht um 5.30 Uhr aufstehen oder so. Und dann hat mich eine Kollegin quasi kontaktiert, eine Streamer-Kollegin, die auch auf Twitch gestreamt hat. Und die hat sowas machen wollen wie Coworking, wo man als Selbstständige einfach die Kamera einschaltet, vielleicht am Anfang kurz ein bisschen miteinander quatscht und dann aber im Videostream alles den Tonstrom schaltet und dann nur noch sich gegenseitig arbeiten sieht, wie quasi in so einem Büro und dann einfach fokussiert arbeitet und man halt die ganze Zeit jemanden hat, der sieht, dass man, ob man arbeitet oder nicht und insbesondere auch, weil man sich da zeitlich verabredet, steht man dann auch eher auf und ist auch eher pünktlich da und das mache ich jetzt mit ihr, sie heißt Verena, sie heißt Very Codes.
Streamt ihr das auch oder ist das nur für euch?
Nee. Das machen wir schon privat, wir streamen das nicht. Wir haben auch überlegt, ob wir streamen, aber ich glaube, das wäre dann wäre man vom Chat ein bisschen mehr abgelenkt. Da gibt es ja immer einen Chat und dann will man schon ein bisschen miteinander quatschen. Aber das machen wir eben nicht. Wir quatschen kurz am Anfang und dann wird 2 Stunden gearbeitet, dann quatschen wir kurz in der Mitte, so Austausch, wie weit wir gekommen sind, und dann wird wieder gearbeitet, 2 Stunden. Und das machen wir 3-mal die Woche für 4 Stunden. Und das hilft mir auch noch zusätzlich motiviert zu bleiben.
Okay, cool.
Und ich habe auch weniger das Gefühl, ich bin alleine und habe auch immer jemanden, mit dem ich mich ein bisschen austauschen kann, weil es ja doch manchmal so, also ich kenne es vom Büro, da hat man mal was Cooles umgesetzt oder hat man mal eine Schwierigkeit oder so und dann will man es mit irgendjemandem bereden. Mhm. Wenn man selbstständig ist, ist man schon ein bisschen alleine da. Ja. In den 2 Monaten habe ich ein paar Statistiken habe ich hier stehen, 90 Dart-Modelle geschrieben, 25 Screens, die ich auch gepostet habe, 3 Server, also 3 der Apps brauchen einen Server, für die ich jeweils 25 Endpoints geschrieben habe.
In welcher Sprache?
Ich schreibe meine Server mit Vapor in Swift.
Okay.
Genau, 25.000 Lines of Code ungefähr. Und 3 Apps, also 3 der Apps kann man eigentlich schon teilweise nutzen. Also zum Beispiel die Kreuzworträtsel-Generator-App, mit der habe ich schon ein Kreuzworträtsel generiert, die ich dann noch auf Twitter gepostet habe, zum Thema iOS Development. Mhm. Also wer da runterscrollt, findet das auch noch. Aber wie gesagt, die App wird wahrscheinlich als erste fertig und dann kann man sich das auch selber generieren. Ja, so viel zu den 7 Apps. Dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, die ich nur kurz erwähnen will. Ich bin auf XCode 15 gewechselt als Git Client. Weil Xcode 15 kann jetzt ein paar Sachen, die noch total gefehlt hatten. Und ich finde es zum ersten Mal als Git Client überhaupt nutzbar. Weil man kann jetzt zum Beispiel committen und dann direkt pushen mit einem Knopfdruck und so. Und man sieht auch eine bessere Diff. Ich finde das auf jeden Fall praktisch. Dann String Catalogs hatten wir schon letztes Mal besprochen. Und da kamen auch ein paar Fragen auf, auch hier im Podcast. Und das hat mich inspiriert, da einen Artikel zu schreiben, einen FAQ-Artikel. Den habe ich gepostet auf flying.dev, meinem Blog. Und ich habe noch einen Artikel geschrieben, das habe ich erst gestern am Sonntag rausgebracht, also vor ein paar Tagen, wo ich, als ich Tode geschrieben habe, hatte ich ein bisschen recherchiert, wie denn eine Paywall am besten aussehen sollte und habe dafür auf einer Seite namens Superwall ganz viele Paywalls angeguckt, die von sehr erfolgreichen Apps dort gepostet sind und habe mir versucht, daraus Learnings abzuleiten, indem ich gucke halt, wie die statistisch verschiedene UI-Elemente verwenden und so. Und ich habe dann meine Ergebnisse auch in einem Artikel festgehalten und insbesondere auch in ein Framework gegossen, das ja dann Apple teilweise ersetzt hat, weil Apple hat ja jetzt mit StoreKit-UIs so, ich sag mal, eine UI für Paywalls rausgebracht. Aber tatsächlich kann man die Paywall, die ich durch meine Learnings in dem Artikel erstellt habe, die kann man mit Apples UIs nicht bauen, weil da einfach zu wenig customizable, also man kann zu wenig Sachen anpassen. Deswegen kann man auf jeden Fall da noch meine Library verwenden. Die heißt Freemium Kit. Und zu guter Letzt habe ich heute noch einen Tipp rausgehauen. Das ist auch eine Mini-Library, die man verwenden kann, wenn man, also ich habe zum Beispiel jetzt, ich bin gewechselt auf OSLog. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von diesem Jahr, ist jetzt ein neues Framework OSLog, was ein älteres Feature jetzt in einem neuen Format verkauft. Es gab ja schon diese kleingeschriebene OSLog-Sachen, die auch andere Frameworks benutzt haben. Und jetzt, wenn man direkt OSLog benutzt mit dieser Logger-Syntax, also man schreibt Logger, Klammer auf, Klammer zu, Punkt Info zum Beispiel, da muss man jedes Mal OSLog importieren, um diese Logging-Funktion zu verwenden. Und ich fand das auf Dauer schon sehr nervig und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe noch andere Sachen, die ich ständig importieren muss. Ich baue mir da jetzt einfach ein Wrapper-Framework, wo ich diese Add-Exported-Imports verwende. Also das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt oder habe ich in einem Artikel schon mal verwendet. Jedenfalls habe ich da jetzt ein ganz einfaches Framework, wo einfach nur eine Datei drin ist, die mehrere Sachen importiert, sodass ich, wenn ich in meiner App dann in den Import mache ich dann nur noch Import-App-Foundation, nenne ich das. Import App Foundation und das importiert mir dann Foundation, Swift UI, OSLog, Dependencies und alles, was ich sonst so eigentlich in jeder App immer wieder benutze.
Da hätte ich ja einen Wunsch für Xcode 16, wäre Auto-Import von Frameworks einfach so, wie es bei Android Studio zum Beispiel schon seit Jahren ist, glaube ich. Dann rufst du irgendeine Funktion auf und der weiß sofort, ah ja, okay, muss ich importieren. Zack.
Das würde das auf jeden Fall unnötig machen. Aber wer da eben das anschauen möchte, ich habe das auf GitHub also meine Organisation heißt dort FlyingDev und mein Framework in Anführungszeichen heißt einfach Foundation, weil ich da einmal App Foundation drin habe und Test Foundation für Unit Tests. Genau, und das wäre so das Update von meiner Seite. Ziemlich viel passiert, aber auch noch ziemlich viel zu tun.
Ja, auf jeden Fall spannend, was bei dir abgeht. Ich finde es ja immer, krass, wie viel du in deinen Tag so reinstopfst und damit klarkommst, weil ich würde damit nicht klarkommen. Ich muss mich jetzt auch nochmal hier für den Ton entschuldigen, weil ich sitze hier auf einem Parkplatz irgendwo in Spanien und podcaste mit euch. Leider sind hier immer wieder ein paar Autos.
In Spanien? Aber Nico, du wohnst doch in Portugal.
Na gut, aber Portugal und Spanien haben ja eine große lange Grenze, beziehungsweise eine große Grenze. Es gibt nämlich nur ein Nachbarland zu Portugal und das ist Spanien. Ja, und ich bin hier in Badajoz, nennt sich das. Unspektakulär. Aber hier ist noch schönes Wetter und hier ist es schön warm. Und ja, ich mache hier ein bisschen Urlaub. Aber ja, der Podcast ist dann natürlich ein bisschen dazwischen gekommen. Und ja, da zeige ich mal einen Satz und wir ziehen das jetzt trotzdem durch. Obwohl Urlaub ist. Ja, komme ich mal zu meinem Kram. Ihr kennt ja mal alle meine NFC-App, die hieß mal NFC für iPhone, dann hieß sie mal NFC und RFID für iPhone, dann hieß sie mal. Ich habe viele Sachen experimentiert. Doch vor kurzem habe ich mir eine neue Domain geholt. Und zwar bin ich mal so durchgegangen, wo ist denn NFC noch frei? Und dann bin ich über nfc.cool gestolpert und habe mir gedacht, ach, das ist ja cool. Die kosten nur 30 im Jahr oder so. Das geht ja eigentlich. Dann habe ich die gleich mal für 5 Jahre geshoppt. Dann gab es irgendwie noch 20-30% Rabatt irgendwie, wenn man die ein paar Jahre shoppt. Dann habe ich mir gedacht, okay, ist eigentlich gut, weil es lässt sich gut branden. Ich habe auch schon gutes Feedback dazu bekommen, dass Leute so, ah ja, cool. Ja. Und ja, meine App kann man jetzt unter nfc.cool erreichen. Und sie wird auch so im Store heißen. Ja, wie ihr wisst, hat die ganze Geschichte ja mit dem NFC-Scanner angefangen und ist jetzt immer weiter zu einem Multipurpose-Scanning-Tool für alle möglichen Sensoren und Dinge, die dein iPhone tun kann. Da hat ja angefangen mit dem NFC und dann QR-Codes und dann Dokumente und letztes Jahr den Raumscanner und dieses Jahr kommt ein kompletter 3D-Scanner dazu und der Raumscanner wurde auch noch mal ein bisschen verbessert. Ja, es gab ja mit die Fotogrammetrie-Geschichte von Apple, die schon mit letztem Jahr schon ansatzweise da war, aber musste immer auf den Mac zurückgehen. Mittlerweile kann man das ganze Ding auf dem iPhone machen. Also das heißt, ich nehme bis zu 120 Bilder von einer, ich habe gestern eine Statue eingescannt, nehme bis zu 120 Bilder auf und dann lässt man das iPhone so 5 bis 10 Minuten alleine rechnen. Und dann kriegt man ein wirklich ansehnliches 3D-Modell aus dem ganzen Ding raus. Diese 3D-Modelle lassen sich dann auch in alle möglichen Formate exportieren, was für den gemeinen 3D-Drucker interessant ist, natürlich das STL-Format. Und ich habe das auch schon ausprobiert. Also ich habe zu Hause eine Figur eingescannt, habe sie dann in STL exportiert, auf den Rechner rüber, dann muss man sie leider irgendwie auf 20.000% hoch skalieren, aber funktioniert auch. Dann habe ich sie in Cura reingedroppt, dann musste man sie ein bisschen drehen, dann musste man so, man muss auch ein bisschen gucken, die ist nicht immer so, sagen wir mal, ist 99%ig, ist nicht 100%iges Modell, aber es reicht vollkommen aus zum 3D-Drucken und es sieht wirklich gut aus. Diese Geschichte ist wirklich cool. Also da habe ich mir da gibt's Apple Sample Code. Der Sample Code, ich kann euch eins sagen, es ist der schlimmste Swift UI Code, den ich bis jetzt gesehen habe. Und der kommt direkt von Apple. Da saß irgendein Engineer dran, der keine Ahnung von Swift UI hat. Der Code hat Memory Leaks, der Code ist Spaghetti Code, da werden Dinge durchgezogen. Da sind State Machines drin und also ganz, ganz, ganz üble Geschichten.
Hört sich an wie mein
vielleicht, ja. Herr Holger arbeitet heimlich bei Apple im Fotogrammetrie-Team. Ja, aber ich habe dann auch schon Feedback denen gefallen und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, Leute, wer auch immer den Code geschrieben hat, bitte setzt euch mit dem Team zusammen. Da stimmt einiges nicht. Ihr habt Memory Leaks. Das ist auch noch ein Problem, was ich bei mir in dem Code habe. Das heißt, wenn du diese ganze 3D-Scanner-Geschichte startest und schließt und wieder startest und schließt und startet und schließt, baut sich immer mehr Speicher auf, weil ich einfach nicht alles abbauen kann. Und ich sehe es im Memory Graph, dass die Photogrammetry Session einfach da bleibt, auch wenn ich wirklich alles richtig mache, meiner Meinung nach. Ja, ich kriege aber auch von denen Feedback zurück, ja, nee, ist schon alles richtig so, das muss so, ich habe es auch oft vertwittert, gibt auch andere Developer, die genau dasselbe Problem haben und auch da irgendwie gegen eine Wand rennen bei Apple. Die Person hat mir zurückgeschrieben, nee, ist alles richtig. Hier bitte guck dir doch mal die Basic SwiftUI-Videos an, wo ich mir auch denke, hey, hast du die selber nicht gesehen? Weil ich habe den Sample-Code, den die haben, auf, ich würde sagen, ein Drittel runtergedampft. Bin nach meinem Ding gegangen. Ich baue wirklich einen View. Also mein kompletter 3D-Scanner ist ein View mit ja, zwei, drei Views, die noch irgendwo in anderen Files sind. Aber im Prinzip lebt diese komplette 3D-Scanning-Logik mit allen möglichen Verknüpfungen sozusagen, alles, was observed wird, in dem Ding drin, was halt dann das verhindert, dass man so, dass ich mir eine zweite Source of Truth baue, weil die Source of Truth ist einfach das Framework, was Reality Kit ist da. Ja, und habe das einigermaßen gut runtergedampft. Es gibt Dinge, die habe ich einfach flach übernommen, weil war mir einfach zu doof, das neu zu schreiben, wie eine komplette State-Machine, die einigermaßen funktioniert, aber auch einige grobe Schnitzer drin hat. Aber ich habe es versucht neu zu entwickeln, habe gedacht, ey, ich lasse das jetzt lieber. Ich versuche jetzt die Dinge, die da schlecht drin sind, zu fixen, anstatt dass ich mich jetzt eine Woche selber hinsetze und eine State Machine oder es ist aufwendig. Also es sind viele, viele States in diesem ganzen 3D-Scan-Prozess drin. Man läuft sozusagen drei Scan-Passes durch, also das heißt, man orbitet dreimal um sein Objekt herum. Also man fängt an, man orbitet einmal rum, macht irgendwie 20, 25, 30 Fotos. Das sieht man dann auch auf einem Drehteller, auf so einer Scheibe, wo man dann sieht, okay, was hat das iPhone aufgenommen. Dann kommt vom Framework zurück, hey, ich habe jetzt den Scan-Pass completed, bitte entweder, hey, das Objekt sollte gedreht werden. Das hängt davon ab, was das Framework entscheidet, ob das Objekt, die Texturen gut sind und sonst irgendwas. Dann kann man sagen, okay, ich kann es drehen oder nicht. Dann kann man sagen, hey, das Objekt ist zum Beispiel nicht flippbar, wenn es eine Statue ist. Also solche Geschichten, die sind lauter States drin, die man abwandern muss. Und dann, wenn man zum Beispiel das Objekt flippt, dann sagt er, okay, flipp mal bitte in eine Richtung und dann beim nächsten Orbit, dann flipp's bitte mal auf die andere Seite. Das habe ich mit paar Objekten ausprobiert, mit einem Plüschtier zum Beispiel ging es ganz gut oder mit unserer kleinen Figur ging es ganz gut und wenn man es nicht flippen muss, dann macht man einmal von einer normalen Höhe die Fotos, dann einmal von niedriger und einmal von höher, so dass man halt irgendwie alles einfängt. Ja, und wenn man dann sozusagen alle Fotos gemacht hat, dann ist man soweit und wie ich gesagt habe, es dauert so 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie viele Fotos man aufgenommen hat. Und dann rechnet einem das iPhone schön was zusammen und dann kommt hinten ein schönes 3D-Modell raus. Kann man auch auf Twitter bei mir sehen, habe ich vertwittert. Genau. Sonst soweit. Der Room Scanner, SDL Support und Apple Sample Code, schlecht hatte ich geredet. Geht ja noch in meiner Partnership, die ich eingegangen habe. Da sind wir auch schon weitergegangen. Da nutzen wir jetzt als Tool, um unsere Freelancer, mit denen wir arbeiten, zu verwalten, nutzen wir Discord, was eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich habe ja eigentlich im Arbeitsumfeld immer Slack benutzt und Discord kannte ich auch und Discord kann eigentlich auch alles, was Slack kann, wenn nicht sogar einiges besser, muss ich sagen. Aber man muss, ja, also ich, vor allem, weil es halt auch gratis ist und man, dass ich das alles benutzen kann, das hat alle möglichen Apps, es hat also Desktop-App, iPhone-App. Das ist auf jedem System verfügbar, das ist ganz cool. Genau, und da haben wir jetzt einige Freelancer eingestellt, gerade viel in Designrichtung und sonst irgendwas, die jetzt aus dem Branding, was ich bis jetzt habe, bauen wir jetzt ein komplettes Branding-Kit zusammen, sodass wir die ganze NFC.cool-Brand jetzt weiter aufziehen. Und da wird auch ein komplettes NFC-Tech-Business kommen, also dass wir physische NFC-Karten verkaufen werden, ob es jetzt direkt von irgendeinem Third Party kommt, der die Designs umsetzt oder ob wir es selber machen, das wissen wir noch nicht genau. Aber ja, darauf arbeiten wir hin. Da werden viel in die Richtung gemacht. Mir wird das größtenteils abgenommen, bin ich auch froh drum, weil ich mich aufs Entwickeln konzentrieren will. Aber ja, ich habe, wie gesagt, bei der Partnerschaft 2 Jahre jetzt Zeit, um es zu sehen. Und wenn wir es groß kriegen, dann geht die Partnerschaft voll über und dann wird auch, sag ich mal, Geld geteilt. Nicht ganz 50-50 natürlich, aber genau, wenn das ein Erfolg wird, dann ist es ein Win-Win für beide sozusagen. Und ja, Jihad hat der, nachdem Jihad sowieso schon so viel oder so wenig Zeit hat, hat er sich gedacht, will noch weniger Zeit haben. Habe ich recht, Jihad?
Ja, sozusagen.
Hat er gesagt, er möchte noch ein bisschen Geld dazu verdienen und hat irgendwie mal so angesprochen, er würde gerne irgendwie einen Freelancer-Job haben, aber nur für 5 Stunden die Woche. Und dann ist mir irgendwie so gekommen, ja, eigentlich würde ich mir gerne auch mehr Zeit freiräumen, weil ich halt auch immer wieder Dinge an meiner App habe, die ich gerne machen würde, aber irgendwie halt auch einfach nicht angehe, weil ja, ich kann mich nicht teilen, nicht 4 teilen, nicht 5 teilen, nicht 6 teilen. Doch kann ich schon, indem ich halt einfach Leute dafür bezahle, Dinge zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wen würde ich lieber an meine Codebasis lassen als Jihad? Niemanden anders. Weil da weiß ich, dass sie in besten Händen ist. Und Jihad, wie viele Stunden haben wir jetzt schon zusammen? 35, 36, 37, ich weiß nicht, 40 Stunden?
Ja, 30 oder so, glaube ich.
Genau. Da hat der gute Jihad hat ein paar Dinge übernommen, wie zum Beispiel neue Sprachen hinzufügen. Ich meine, in den Sachen, die sich Jihad sowieso am besten auskennt, war ja mit den ganzen Sprachen und die RemaFox Transition. Ich war ja immer noch auf Bartycrouch in meinem Projekt, habe das aber immer vor mir hergeschoben, weil es halt auch ein Task ist, der mir keinen Spaß macht. Aber ja, dann habe ich gesagt, okay, dann macht es jetzt Jihad, weil der kennt sich sowieso damit aus. Und dann kriegt er halt auch Geld dafür. Und ja, soweit die Dinge sind, gehen so voran. Und wir haben uns jetzt dann auch, sag ich mal, so die größten Schnitzer aus meiner App, die größten Sachen, die mich genervt haben, sind jetzt dann auch draußen. Und wir fangen jetzt dann an, meine App mehr zu modularisieren. Heißt, die einzelnen Features, die ich drin habe, in sozusagen einfach einzelne Swift-Packages zu packen, die dann irgendwie durch Injection irgendwie ein Datenmodell dazu oder ein Speichermodell oder ein Datenbankmodell dazu bekommen und ein Theming und so weiter, so dass man theoretisch jedes dieser einzelnen Module einzelne Apps machen kann oder halt auch in einer App zusammenführen kann, so dass ich halt alle meine einzelnen Features in Zukunft dann auch in nochmal einzelne Apps raushauen kann, weil warum nicht? Weil jede einzelne App bringt halt auch nochmal mehr Visibility im App Store. Und vielleicht dann halt auch nochmal den einen oder anderen Euro.
Soll ich auch Teile für dich programmieren?
Wir haben ein Team.
Momentan, jetzt erstmal muss ich mit Jihad, ich muss
hast das du auch Angst?
Ein bisschen.
Hast du
ja, Angst? Ja, bei dir habe ich mehr Angst. Ich habe ja gesagt, ich würde. bei Jihad habe ich keine Angst. Bei wem weiß ich, der macht das alles in höchsten Qualitätsstandards. Bei dir hatte ich vielleicht ein bisschen Angst, aber ich würde es vielleicht auch tun.
Ich würde es
auch tun. Genau.
Aber ja, du kannst meine Apps noch programmieren.
Nee, lass mal lieber.
Es ist halt einfach, hat sich irgendwie gefügt. Also es war jetzt nicht so, dass wir sind beide irgendwie gekommen, hey, er sucht Arbeit, hey, ich hätte Arbeit, okay. Und sie hat halt da auch gemeint, dass das halt schwierig ist, Freelancing-Job 5 Stunden die Woche zu finden.
Der Hintergrund ist, ich will mich auf meine Apps weiter fokussieren und wollte einfach aber ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, weil ich ja dann doch irgendwie Geld verdienen will. Und das hat sich dann irgendwie angeboten.
Genau. Und soweit, so gut ist es von mir auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich mein iOS 17, es ist jetzt schon im Store, also wer iOS 17 schon drauf hat, kann das ausprobieren. Den 3D-Scanner ist auch, der komplette Scan-Prozess ist gratis und so weiter. Also das Einzige, wo ich dann halt Subscription haben will, wenn man es exportieren will. Aber das kann man ja auch 3 Tage ausprobieren. Und lohnt sich meiner Meinung nach. Also wirklich cool. Wer Dinge einscannen will und ausdrucken will, wirklich gut.
Also ich habe schon mit einer Anime-Figur ausprobiert und es funktioniert echt erstaunlich gut.
Ja. Auch um einfach sich in AR anzugucken. Auch lustig. Was man da mitmachen kann. Achso, man sollte immer gut auf gute Beleuchtung achten. Das ist natürlich, wenn es draußen sehr hell ist, dann ist das das Beste. Gut. Das war's soweit von mir. Wir machen jetzt noch, Swift Evolution News? Da ist, du sagst, da ist nichts da, aber irgendwas ist hier doch da.
Ja, also es gab keine neuen Issues. Ich habe keine neuen Newsletter rausgehauen, weil doch ziemlich viel Advanced und Low-Level Topics bei Swift Evolution gerade waren. Aber ich habe noch eins jetzt gefunden. Das ist auch ein kleines SE404. Das heißt Allow Protocols to be nested in non-generic context. Den non-generic Teil mal weggelassen. Einfach, es geht darum, dass man jetzt Protokolle innerhalb von Typen definieren kann. Das ging vorher nicht. Man musste die immer Top-Level definieren. Zum Beispiel, gehen wir mal zurück in die UI-Kit-Welt, da gibt es ja UI-Table-Views und so weiter. Die haben es auch als Beispiel in ihrem Proposal, die sagen, okay, du hast zum Beispiel eine Klasse, die heißt Table-View und du willst dafür einen Delegate-Protokoll definieren. Table-View-Delegate kennt man ja. Aber also, zum Beispiel bei Table-View gibt es ja Table-View-Delegate, Table-View-Dies, Table-View-Das. Aber es wäre doch eigentlich netter, wenn du das innerhalb der Klasse definieren könntest, das Protokoll, dann wäre es TableView.delegate. Und dann würde es automatisch auch irgendwie da reingehören. Und im TableView, in der Implementierung selber, müsstest du nur Delegate sagen, anstatt TableView-Delegate. Und genau das wird jetzt ermöglicht. Allerdings nur dann, wenn keine Generics im Spiel sind. Und das war eigentlich auch schon SE 404.
Und dann haben wir noch ein kleines Framework der Woche.
Hooray!
Der Folge. Der Woche ist es. Oh nein, der Folge. Framework der Folge.
Ja, das ist sogar tatsächlich ein sehr lustiges Framework der Folge. Wir haben das vor einiger Zeit hier reingeschrieben in unserer Liste. Ich wollte da gerade in die Liste reingehen und das Framework reinschreiben. In dem Moment sehe ich, dass Chiat genau dieses Framework auch reinschreibt.
Ich habe es gleichzeitig geschrieben.
Ich weiß nicht, ob uns das gleichzeitig in Mastodon oder Twitter über den Weg gegangen laufen ist oder so. Ich weiß
wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall ist es ein Framework, was ich tatsächlich sogar selber auch angefangen habe zu programmieren, und zwar ein Fake Ad Network, wo man also das Problem, was ich auch in meiner App habe, ist, ich möchte ja gerne die Leute dazu bringen, einen Pro-Account zu klicken oder eine Subscription abzuschließen oder so, also mir irgendwie Geld zu geben. Und dazu hat sich ja bewährt, dass man irgendwo Werbung hinschaltet. Man möchte, um die Leute halt mit Werbung zu nerven, sodass die irgendwann sagen, komm, ich möchte diese Werbung wegkaufen. Das Problem, was ich aber hatte mit meiner App, ich möchte halt keine Daten sammeln und ich möchte auch nicht irgendwelche Daten an Google weggeben. Deswegen habe ich mein eigenes Framework geschrieben, Ad-Framework geschrieben, wo ich meine eigene Werbung reinpacke, um so halt erstmal zu wissen, dass ich keine Daten sammle, weil auf meinem Server sammle ich halt keine Daten. Und zum Zweiten so ein bisschen Kontrolle zu haben, was dort für Werbung angezeigt wird. Und sowas Ähnliches macht auch Billboard. Die machen Tracken halt nicht. Die liefern zwar Werbung mit aus, aber man kann auch seine eigene Werbung hinzufügen und kann das halt quasi so ähnlich benutzen, wie ich halt mein eigenes Framework benutze. Habe ich das richtig zusammengefasst, Chiat?
Ja, auf jeden Fall. Perfekt zusammengefasst. Und ich habe es übrigens reingeschrieben, weil es mir genau deswegen aufgefallen war, weil du ja auch sowas gemacht hattest. Und ich wollte es vor allem mit dir besprechen, einfach fragen, so hey, hast du das schon gesehen? Aber es ist ja interessant, dass du das als Framework der Woche einfügen wolltest.
Ja, ich habe zum Typen auch geantwortet, hey, das ist, ich werde glaube ich mein Framework dagegen ersetzen, gegen das, was er da gebaut hat. Habe ich noch nicht gemacht, weil da habe ich keine Zeit zu zur Zeit. Ich gehe davon aus, dass sein Framework Billboard heißt das, deutlich besser programmiert ist als das, was ich zurzeit habe, weil das, was ich habe, ist noch nicht mal ein richtiges Framework bis jetzt, sondern einfach nur eine View. Ich wollte es mir nochmal genauer angucken und eventuell dann tatsächlich benutzen.
Ja, insbesondere gibt es auch einen Button, der heißt einfach Submit Your App Here. Das heißt, man kann als sozusagen Indie-Entwickler auch die eigenen Apps mit aufnehmen und dann ist es so ein Geben und Nehmen. Also wenn man das in die eigene App einbaut, dann zeigt man Werbung von diesen anderen Apps, von diesem Netzwerk und gleichzeitig zeigen andere Apps von diesem Netzwerk die eigene App und dann profitiert man irgendwie indirekt auch noch so davon.
Ja, also ich habe jetzt in meiner App vor allen Dingen Werbung von hier Ladefuchs und irgendwelchen Podcasts, die ich gerne höre, solche Sachen drin.
So, wo ja, ich du denke, hast auf jeden Fall etwas dran. Hm? Ja. Mach du?
Also so solche Sachen, von denen ich denke, die sind cool und die müssten irgendwie mal ein bisschen mehr Zuhörer oder sowas bekommen, ohne dass ich jetzt Geld von denen bekomme. Ne? So ist das bei mir.
Ja, ich wollte nur sagen, dass deine Idee auf jeden Fall sehr gut war und das erkennt man auch daran, dass jemand anderes eben es auch machen wollte. Ja. Genau.
Das war immer noch initial meine Idee.
Also.
Aber ist ja egal. Okay. Meistens ist es ja so, dass viele Leute die gleiche Idee haben.
Und dann kommt es immer darauf an, wer es auch umsetzt. Und Holger hatte es schon angefangen. Und jemand anderes hatte wohl mehr Zeit.
Ja.
Ja.
Gut.
Klappen wir zu, oder das Tagebuch?
Wir klappen das Tagebuch 42. zu, zücken unsere Kreditkarten für Freitag. Jedenfalls ich und Nico. Oder Gia?
Genau.
Nee, ich und Nico,
ich spare auf die Vision Pro.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn die Geräte da sind.
Genau, so machen wir es.
Alles klar.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tausend.
App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes Podcast Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.